Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskits Podcast zu einer neuen Folge. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wer läuft, stellt sich viele Fragen. Zum Beispiel, wie werde ich schneller oder was kann ich machen, um verletzungsfrei zu bleiben? Oder aber auch, wie verpflege ich mich richtig? Dann gibt es aber auch noch die Fragen, die einem unangenehm oder sogar peinlich sind. Diese Fragen beschäftigen sich dann mit sehr intimen und persönlichen Themen, bei denen man oft denkt, dass man damit alleine dasteht. Tabuthemen beim Laufen. Genau darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge. Gemeinsam mit Eileen und Dennis möchte ich diese Themen enttabuisieren und euch zeigen, hey, ihr seid mit vielen Dingen gar nicht alleine und nichts davon muss euch irgendwie unangenehm sein. Wir sprechen unter anderem über das große Geschäft während eines Wettkampfes, über Inkontinenz, Darmstörungen, übermäßiges Schwitzen, Wundscheuern, aber auch über Themen wie zum Beispiel Rauchen. Und wir bringen natürlich auch eigene Erfahrungen und Geschichten mit ein. Wer bei einigen der genannten Themen eher sensibel ist, der sollte beim Hören der Folge vielleicht nicht gerade essen, denn wir unterhalten uns manchmal doch sehr ausgiebig, zum Beispiel über den Stuhlgang. Okay, ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich gebe rein in die Folge mit Eileen, Dennis und mir.
Wir sind voll die Mikro-Buddies. Wir haben alle gleiche Mikrofone, ist doch voll schön.
West Coast.
West Coast Mike Gang. Hallo Susi, hallo Dennis. Schöne Grüße ins Badezimmer und in den Kleiderschrank von mir aus dem Wohnzimmer.
Ja, hello. Wie immer sehr professionell mit Podcast-Studio, mit Dämpfern an der Wand, mit schönen Lichtern, mit Logos, also ja.
Genau, diese typischen Podcast-Zimmer, wo man so eine Neonschrift noch an der Wand hat, irgendwie so.
Ja.
Löffi-Löffi-Podcast.
Eileen, eigentlich siehst du im Hintergrund nur einen fiktiven Hintergrund. Das ist ja nicht echt. Eigentlich ist das wirklich ein echtes Podcast-Studio hier mit Schalldämpfer. Es ist nur ein fiktiver, virtuelles Badezimmer.
Oh, voll lieb von euch, dass ihr mich nicht so schlecht fühlen lassen wollt, dass ich nur bei mir im Wohnzimmer sitze, obwohl ihr währenddessen im hochprofessionellen Podcast-Studio sitzt, um unsere heutige Folge aufzunehmen. Wir sprechen heute, Susi hat es so schön getauft, Tabuthemen beim Laufen. Also wir reden heute wirklich mal so ein bisschen über Pipi, Kaka, Schwitzi, Schwitzi. Alles, was es da so gibt. Wir haben eine schöne lange Liste mit vielen Anekdoten, wo jeder schon so reingeschrieben hat, so dazu muss ich was sagen, dazu muss ich was sagen, jetzt habe ich was. Ich freue mich total drauf. Wie fühlt ihr euch diesbezüglich über diese Folge, Dennis? Was sind deine momentanen Gefühlsregungen?
Momentan regt sich hier gar nichts. Aber es wird, glaube ich, eine spannende und lustige Folge. Ich freue mich drauf. Ich sehe schon in eure lachenden Gesichtern. Und irgendwie freuen wir uns schon, glaube ich, den ganzen Tag oder die ganze Vorbereitung drauf und fragen das ganze Internet und ChatGPT, welche Tabuthemen gibt es denn?
Susi, wie ist es bei dir?
Ja, ich finde ja die Themen immer voll gut. Für mich sind das ja alles irgendwie gar keine Tabuthemen, weil die meisten Sachen, die wir tatsächlich ja aufgeschrieben haben, betreffen alle Läufer irgendwie. Und deshalb finde ich, ist es halt kein Tabuthema. Also ich finde es auch immer so, wenn die Leute dann sagen, oh nein, sie hat jetzt über das und das gesprochen, oh nein, sie hat über ihren Stuhlgang gesprochen und so, denke ich mir so, ja okay, aber das ist ja ein sehr wichtiges Indiz auch dafür, ob wir gesund sind und ob es uns gut geht und wir müssen halt alle aufs Klo und natürlich muss ich jetzt nicht, ich brauche jetzt keine Fotos von dem Stuhlgang von irgendwem anders, das ist schon klar, aber so prinzipiell sind das halt alles Themen, die irgendwie auch wichtig sind und im Laufen einfach fast jeden eben betreffen und deshalb, ich bin da eh super offen, ich habe da gar keine Probleme drüber zu reden, deshalb, ja, ist das genau mein Thema eigentlich.
Ja, und ich finde besonders das Thema Stuhlgang, was ja auch mal so ein wunderschönes Wort ist.
Lieb's.
Das ist so, ich finde so unter in der Läufer-Community und auch in der Community von Reisenden ist das echt so ein richtiges Thema, über das auch diskutiert wird, ne? Eben genau dieses, wie gehe ich vorm Wettkampf aufs Klo, was mache ich, wenn ich bei einem Lauf plötzlich muss, aber auch eben beim Reisen, ne? Wenn man irgendwie 5 Tage unterwegs war und man hatte irgendwie nur so ein quasi Loch im Boden, was wir einfach nicht gewohnt sind, dann will man halt auch irgendwann mal, dass einfach alles rauskommt, ne?
So. Ja, das stimmt. Da gibt es viele Parallelen zum Reisen tatsächlich.
Gut, dann lass uns doch mal bei der Kacke bleiben, wenn wir schon da sind.
Stuhlgang.
Stuhlgang. Ja, stimmt. Sonst müssen wir hier noch so einen 18-Haken dran machen oder sowas. Ich weiß nicht, ist Kacke schon ein
nee, aber ich glaube, es gibt Menschen, die sich an dem Ausdruck irgendwie stören.
Gut.
Großes Geschäft.
Big Business.
Gut, wir fangen mit der größten Frage an, die euch immer wieder erreicht oder auch mich manchmal schon erreicht hat. Was passiert bei einem großen, langen Lauf, Trailrun, wenn es drückt und raus will?
Ich würde sagen, wenn es drückt und raus will, dann muss es auf jeden Fall raus. Also,
let it go.
Ja, alles raus, was keine Miete zahlt, das ist ja mein Motto. Und ja, also prinzipiell ist es, wie du sagst, wirklich eine Frage, die sehr oft kommt. Also gerade tatsächlich kommt sie, ich würde sagen, zu 99,9% von Frauen. Also zumindest die Fragen, die ich bekomme. Vielleicht kriegt Dennis ja auch so Fragen, aber ich kann ja nur von mir sprechen. Und da wird schon oft gefragt, so ja, wenn ihr jetzt so einen Ultra-Trail macht, der eben auch mehrere Tage geht, wie macht ihr denn das dann mit auf die Toilette gehen? Und da geht das schon oft beim kleinen Geschäft los, gar nicht beim großen, ne? Sondern wie macht ihr das dann, wenn ihr da irgendwo im Outback seid, über irgendwelche Gipfel rennt, wo geht ihr da hin? Und ich sage dann immer, ja, El Baño Natural haben wir immer auf der Reise in Südamerika gesagt, das natürliche Bad, also Büsche, Steine, Bäume, irgendwelche abseits gelegenen Moose oder so, also einfach so weg vom Trail sozusagen. Da geht man dann ins Gebüsch und ich kenne das tatsächlich auch schon von Kindheitsbeinen an, wenn wir Wandertag in der Schule hatten und dann immer, Herr Plenitz, ich muss mal. Da hat er gesagt, ja, gehst du hier hinter den Baum, stell dich nicht so an. Also ich kenne das gar nicht anders, dass da so ein Thema drum gemacht würde. Und dann hat er gesagt, hier hast du ein Taschentuch, gehst du hinter, hier hast du eine Tüte, da packst du das dann rein, das Taschentuch, weil wir lassen es natürlich nicht im Wald liegen. Und also so bin ich schon aufgewachsen, so relativ offen, so wie, ja, dann gehst du halt in den Wald, was willst du machen? Also willst du ja auch nicht in der Hose haben. Und genau so mache ich das im Prinzip auch. Also das natürliche Bad ist meine Toilette dann.
Ich finde es sogar bei Traillaufen sogar eigentlich gar kein Tabuthema und auch gar kein Problem, was du schon sagtest. Man geht einfach in den Busch und im Trail hat man meistens viele Büsche, Bäume, whatever, wo man sich verstecken kann. Also ich finde Trail recht
einfach noch, ja.
Ja, recht entspannt, weil es gibt so viele Trailläufer, die nach der ersten Kurve siehst du die Hälfte schon auf Toilette. Also das ist so typisch beim Trail. A, gibt es nicht so diese krassen Dixies, so wie beim Marathon, wo du 200, 300 Dixies hast. Klar, weil auch die Teilnehmeranzahl weniger ist, aber auch wenn ich also bei mir war es immer der größte Pain vom Wettkampf und vom Marathon-Wettkampf ist morgens nach dem Frühstück und noch vor dem Wettkampf, ich muss noch auf Toilette. Dieser Druck, auf Toilette zu gehen. Ich habe das Glück, bei mir wirkt der Kaffee ganz gut, aber beim Trail habe ich überhaupt den Druck nicht. Also wenn ich nicht muss, ja okay. Da kommt es ja nicht mal auf eine Sekunde, eine Minute drauf an. Da geht man auf Toilette. Und das ist, also beim Trail finde ich das recht entspannt. Beim Marathon-Straßenlauf ist das schon was anderes.
Da muss ich dir zustimmen. Also Straßenmarathon, wenn man da wirklich auch großes Geschäft machen muss, ist natürlich, ja, da brauchst du natürlich eine Toilette oder Dixi-Klo ist natürlich dann worst case. Wir hatten es gestern erst, als unsere Freunde zu Besuch waren und wir festgestellt haben, dass die Männer, also Dennis und unser Kumpel, sich auf so ein Dixi auch mal hinsetzen und wir dann nur so, nee, niemals setzen wir uns dahin.
Nein.
Das ist dann, also ich finde tatsächlich, das ist ein richtig gutes Stichwort von Dennis, ich finde das Thema viel belastender und schlimmer zu wissen, so ein Marathon und wenn man dann vielleicht vorher im Hotel oder zu Hause nicht aufs Klo gehen konnte, dass man im Worst Case auch so ein Dixie gehen muss oder irgendwas, weil dann gehe ich ja lieber bei so einem Trail hinter einem Busch. Wirklich, da ist ja auch niemand, kein Stört, dass du hast da deine Ruhe. Es ist nicht unhygienisch, es ist nicht eklig. Man kann sich, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das auch irgendwann so routiniert, so im Busch das zu machen. Ne? Aber ich finde wirklich Straßenlauf für mich viel, viel schlimmer. Also da gehe ich voll mit und da sehe ich auch den Pain größer. Weiß nicht, Aileen, wie ist es bei dir? Oder also, Dennis, willst du noch was zur Dixi-Sache sagen?
Ich
bin geschockt.
Ich habe zu der Sache noch ganz, ganz viel. Also nicht nur zur Dixi-Sache, aber zum Geschäft während des Straßenlaufes habe ich noch ganz viel. Aber Aileen, willst du noch erstmal was einfügen?
Nie in meinem Leben würde ich mich auf ein Dixi setzen.
Nee, also das ist so. Wir verstehen uns blind.
Um Gottes Willen. Ja, also dann gehe ich auch lieber irgendwo hinterm Busch oder sowas. Also auch auf Reisen hatte ich das ganz häufig, dass ich dachte, boah, eigentlich, bevor ich auf diese verdreckte Toilette gehen möchte, würde ich lieber hinter das Häuschen hocken. Aber dann habe ich natürlich eher Angst, dass dann irgendwie die ausländische Polizei um die Ecke kommt. Ich musste es tatsächlich anders als du, Susi, ich musste das richtig lernen. Ich bin nämlich eben so aufgewachsen, dass man nicht, obwohl ich ja auf dem Land auch groß geworden bin, dass man eben nicht hinterm Busch geht, schon gar nicht als Frau. Es war super verpönt und musste das tatsächlich bei meinen langen Einheiten jetzt richtig lernen in den letzten 7, 8 Jahren, auch bei meinen langen Wanderungen. Und war da ganz froh, ich hatte eine Freundin, die da absolut schmerzfrei war, ne? Also, dass sie sich direkt neben die Straße gehockt hat, war wirklich alles, dass man mal sagen musste, so, ey, geh doch mal wenigstens 3 Schritte weiter in die Botanik rein. Aber mittlerweile kann ich das halt auch, ne? Das ist mir dann auch so mittlerweile. Und wenn mich jemand sieht, ja, dann viel Spaß damit, dass du da siehst, wie ich da hocke, ne? Also, da bin ich auch sehr, 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 sehr schmerzfrei geworden bei der ganzen Sache.
Finde ich auch richtig so, also.
Man muss doch auch sagen, dass beim Trail geht es einfach ja allen so. Gerade wenn du wirklich sehr lang unterwegs bist, also wenn du 2, 3 Tage unterwegs bist, ja, da musst du aufs Klo. Das ist einfach schon gesetzt, das weißt du vorher. Und wenn du nicht zufällig an der Lifebase oder an der Verpflegungsstation bist, wo du eine Toilette hast, sondern das ist halt auf dem Weg zwischendrin, diese 8, 9, 10 Stunden, Dann musst du es ja machen. Deshalb mein Pro-Tipp, was man einfach immer dabei haben sollte, auch für Wanderungen, einfach wenn man lange draußen ist und die Toilettensituation ist unbekannt. Auf jeden Fall immer Klopapier mitnehmen. Und da muss man nicht so eine Rolle mitnehmen, sondern ich rolle dann einfach sowas ab und dann falte ich das ganz klein zusammen, packe das in so einen Hundekotbeutel, damit quasi das Papier auch nicht feucht oder so wird. Hab immer, das gibt es ja im Drogeriemarkt, diese kleinen, also diese Reiseabteilung, diese kleinen feuchte Tücher für die Hände oder so intimfeuchte Tücher gibt es ja auch, wenn man dann sich halt, sag ich mal, nach einem großen Geschäft da mal richtig sauber machen will, dann packt man das ein, das ist alles recht klein und dieser Hundekotbeutel schützt nicht nur das Klopapier vor Nässe oder die Taschentücher oder was man auch immer dabei hat, sondern kann dann später auch das benutzte Klopapier da reintun, kann das zuknirpsen, wickeln und packt es halt irgendwo in den Rucksack in eine versteckte Ecke und an der nächsten Lifebase entsorgt man es halt. Was lachst du so, Dennis? Ja, was ist?
Nein, ich lache nicht gerade über die Situation. Ich lache über Situationen, die mir mal so, wo ich denke, wie kennt ihr die Situation? Sorry. Kennt ihr die Situation? Man hat kein Blatt Papier dabei. Ich muss schon lachen, wenn ich drüber denke. Kein Taschentuch, kein Klopapier. Hattet ihr das mal? Wo? Sorry. Wo ihr gesagt habt, Scheiße, ich muss so dringend. Ich benutze.
Oh ja, eine Socke?
Ich benutze meinen Schlüpper und hau den Schlüpper dann weg. Hattet ihr mal schon sowas im Kopf?
Ich kenne jemand aus meinem Umfeld weiblich, die das auch schon gemacht hat, weil sie hat gesagt, bevor ich mit diesem schmutzigen Intimbereich sozusagen, ja, was ja auch wirklich unangenehm ist, was ja auch wiederum zu Krankheiten und so führen kann, ja, also ja, sollte klar, man schon sauber machen, nehme ich lieber diesen Schlüppi und entsorge ihn dann. Ich hatte das nicht so, aber ich musste mal, also ging mir auch so, weil ich kam leider unverhofft auf so einem normalen 1-Stunden-Lauf. Also da war das nicht vorhersehbar.
Ja,
dass
das manchmal ist es nicht vorhersehbar.
Und da habe ich, leider gab es da weder Bäume noch irgendwas, es war Winter, es gab eben auch keine großen Blätter, aber es gab Schnee. Und dann habe ich halt einfach so einen Schneeball geformt. Ich meine, es war natürlich mega kalt, aber es war zumindest sehr ökologisch, muss ich sagen. Und ich war dann ja eben auch irgendwie 20 Minuten später daheim, so, ne, dass es dann kein Problem war. Aber ja, Aileen, du musst auch noch was erzählen, weil Dennis hat jetzt sich geoutet und ich
ja,
auch.
Nein, also toi, 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 habe ich es bis jetzt immer nach Hause geschafft, wenn ich nichts dabei hatte. Aber manchmal war dann halt auch wirklich schon höchste Eisenbahn, dass ich nur noch im Stechschritt gehen musste mit einem total krampfverzerrten Gesicht. Aber ansonsten, toi, 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 hatte ich bis jetzt immer dann Taschentücher dabei. Oder wie gesagt, ich habe es dann halt irgendwie nach Hause geschafft. Aber es war echt kurz vorm Explodieren. Also.
Ja, aber diese Grenze, dieses mit Stechenschritt nach Hause gehen und sowas, wenn du die Grenze einmal in deinem Leben überwunden hast, dann fällt es dir immer einfach. Das ist so, wie wenn du einmal einen DNF hast, das erste Mal DNF tut's richtig weh, da ist die Grenze hoch. Und dann irgendwann sagst du dir, wird jedes andere DNF leichter. Und das ist genauso im Gleichen. Wenn du einmal draußen Geschäft machst, dann wird das nächste. Dann
ja, das habe ich an sich schon gemacht, aber ich hatte dann immer was dabei. Ne? Also ich habe ja auch meine langen Wanderungen gemacht. Und da kenne ich auch noch so eine geile Situation. Da waren wir halt irgendwann, läufst du ja in die Nacht hinein, dann wird es halt dunkel und haben alle ihre Stirnlampen auf. Und es gibt halt so eine einzelne Passage, da geht es nur 5 Kilometer geradeaus durch den Wald. Und plötzlich siehst du so Stirnlampen rechts und links in den Wald gehen, die dann erst so auf Kopfhöhe sind und plötzlich so flupp, gehen die eine Etage tiefer. Und man sieht genau, wer wo gerade beschäftigt ist im Wald. Ist auch mal sehr lustig, deswegen da vielleicht die Stirnlampe ausmachen, außer ihr wollt gespottet werden.
Und vor allem wirklich, wenn man das große Geschäft macht, wirklich ab vom Trail. Also wir haben es auch schon erlebt, dass dann irgendwie der Kothaufen mitten auf dem Weg lag und dann noch so ein Taschentuch drüber, was einfach in zweierlei Hinsicht überhaupt nicht geht. A, dass es auf dem Weg liegt und dass das Taschentuch dann da noch geblieben ist. Also da denke ich mir so eilig kann es nicht sein, dass man nicht wenigstens einen Schritt rüber geht. An den Rand zumindest oder dahinter, sondern mitten auf dem Weg.
Ja, also, hatte ich auch schon. Und der Weg ist dann nur so 20 Zentimeter breit. Ja. Ne? Das heißt, du musst drüber steigen.
Außer du bist Führender und du willst ein Hindernis. So wie bei Mario Kart. Eine Bananenschale.
Ich hoffe, ihr hört das nicht gerade, während ihr esst oder so.
aber wie gesagt, ich finde das im Trail echt entspannt. Straße ist hier. Und wie oft
ich habe mich auch schon hinter Müllcontainern gehockt. Ne? Ja, also zum Glück nur nicht fürs große Geschäft, aber fürs kleine Geschäft. Also ich laufe ja durch Berlin. Ich laufe auch auf meine Longruns durch Berlin. Ne? Wenn da manchmal ist da nicht, das tut mir total leid für alle. Aber
wie gesagt, ich kann nur einen Tipp geben, wenn es durch die Städte geht. Krankenhäuser haben gute Toiletten fürs große Geschäft. Also da ist ja auch immer for free. In Deutschland ist das wirklich, sorry, dass ich sage, aber Deutschland ist in dem Punkt richtig assi. Also da kannst du wirklich so hinter Müllcontainer dich hinhocken, was du gesagt hast. Oder beim Berlin-Marathon, da hatte ich nie einen Stress, dass ich da nicht aufs Dixie kann, weil da gehe ich auch nicht aufs Dixie, weil dieser Park davor beim Berlin-Marathon,
die größte Toilette Berlins.
Ist brutal. Also ja, da riecht schon ein bisschen nach Pisse eigentlich.
Ja, da guckst du, also da hocken sich die Leute ja auch wirklich, also teilweise auf den Weg, ne? Also da bin ich auch schon mal, glaube ich auch schon dreimal hier erzählt, fast in jemanden reingerannt, der sich direkt vor mir hingehockt hat, als ich gegangen bin, auf dem Weg. Also unfassbar.
Und was du gesagt hast, krasser ist, ist halt im Ausland. Da hat man richtig Panik. Also, und ihr kennt das auch bestimmt. Also ich bin auch so ein Typ, der so vor dem Wettkampf ist und ich muss eigentlich immer einmal direkt noch vor dem Start irgendwann auf Toilette, aber allein, ich glaube, das ist eher so Kopfsache. Das ist so gefühlt, kommt da nichts raus, aber für einen guten Kopf. Und wie gesagt, vom Marathon Berlin kein Stress oder kleinere und Trail auch kein Stress. Aber im Ausland, also das ist ja für mich richtig Stress. Und ich weiß, New York und Boston ging's, weil du hattest diese Villages und da waren halt viele Toiletten. Aber Chicago, weiß ich noch damals, das war echt krass, wenn du da in diesem Startblock bist und du hast keine Möglichkeit, in Toiletten zu gehen. Und dann siehst du auch, wie Leute sich hinhocken mit ihrer Rettungsdecke und dann stehen die auf und dann ist eine Pfütze. Ganz normal.
Ah ja, das ist quasi wie so ein Sichtschutzzelt,
ja, genau,
gebaut haben. Ja, das hat mir auch mal jemand beim London-Marathon empfohlen, weil ich mein Start gleich war und ich hätte noch eine halbe Stunde bestimmt anstehen müssen an den Toiletten, an den Dixies. Und ich habe mich dann, Briten sind halt super, ich bin nach vorne gegangen, habe die Situation erklärt, ich durfte sofort drauf und habe dann noch meinen Start geschafft. Aber die meinten dann auch so, du kannst dich auch einfach hinhocken, ne? Also, es war aber keine Brite, der das mir empfohlen hat, weil ich auch dieses Cape anhatte. Wow, wir könnten, glaube ich, eine ganze Klofolge machen, merke ich gerade.
Genau, ich dachte auch, lass mal weitermachen vielleicht, weil das könnte man ja wirklich abkürzen mit...
Es ist normal, ja, es ist normal, liebe Leute, dass man muss, seid froh, es kein Corona mehr ist. Also ich war auch während Corona, habe ich ja viele lange Wanderungen gemacht und da kommst du in kein Krankenhaus rein, da kommst du in kein Restaurant rein. Also da habe ich noch, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel wild gepinkelt wie in dieser Corona-Zeit, weil du nirgendwo mehr hinkamst. Macht euch sauber danach, ob ihr jetzt ein Schlüppi benutzt oder eine Socke, habe ich auch schon mal gehört. Guckt, dass ihr euch sauber macht oder Schnee oder sowas, weil ansonsten gibt es bakterielle Vaginosen oder Scheidenpilz. Wenn ihr euch was das eingefangen hat, geht entweder zur Apotheke oder zum Gynäkologen. Präventiv kann man auch Milchsäurezäpfchen nehmen, um das halt zu präventiv zu verhindern. Ja, so viel dazu. Gut, kommen wir zum nächsten wunderschönen Thema, was sich perfekt anreiht. Inkontinenz gibt es einmal für die Blase, aber auch für den schönen Stuhlgang, den wir gerade hatten, dass man das nicht mehr ganz richtig kontrollieren kann, besonders bei großer Belastung, also bei Sprüngen, aber auch bei langen Rennen, wenn man einfach ein bisschen müder und erschlaffter wird, kann es einfach sein, dass es halt rauskommt, völlig unkontrolliert. Wer möchte das Thema weiter ausführen von euch?
Ja, also ich kann dann zum Glück, ne, nichts zu sagen aus eigener Erfahrung. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eher noch ein Tabuthema ist, als jetzt das Thema, wo gehe ich irgendwie mein Geschäft verrichten, weil das ist natürlich einem selber irgendwie unangenehm. Man hat das Gefühl, man ist selbst nur betroffen. Und wir wollen ja auch die Folge machen, nicht um jetzt einmal darüber zu sprechen, sondern auch um zu zeigen, es gibt halt kein Tabuthema. Wenn jemand davon halt betroffen ist, dann wird das Gründe haben. Dann ist das auf jeden Fall natürlich für die Person belastend. Aber man kann dagegen was tun. Und wenn man darüber spricht, wird man merken, dass wahrscheinlich viel mehr Leute auch das gleiche Problem haben. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch mit der Folge so ein bisschen machen wollen. Zu sagen, hey, wenn du das Problem hast, es ist nichts Schlimmes, es ist menschlich, es ist überhaupt gar nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich glaube aber natürlich, klar, wenn ich jetzt dran denke, ich hätte das Thema Inkontinenz, das ist natürlich schon belastend. Du willst ja nicht beim Laufen dich einnässen oder so, weil danach fühlt man sich nicht gut. Es riecht, es ist unhygienisch. Also man kann sich schon vorstellen, dass das eben sehr, sehr belastend sein kann. Und ich habe ja auf die Vorbereitung, auf die Folge da mal geschaut. Und ich würde das einfach, ich weiß nicht, also ihr zwei könnt da jetzt aus Erfahrung sprechen.
Ich kann dazu was sagen gleich.
Ah, okay.
Aber ich wollte dich erst zu Ende reden lassen.
Ja, nee, ich hatte ja nur aufgeschrieben, was so Ursachen sein können, weil vielleicht hört ja jemand zu, der genau das Problem hat und
sich fragt. Dann mach das erstmal und dann komme ich aus der Sicht einer vaginal gebärenden Frau.
Ah, okay. Dann Ursachen, ich mache das einfach ganz kurz, können sein Belastungsinkontinenz. Das heißt, es tritt auf, wenn der Druck im Bauchraum, zum Beispiel eben durchs Laufen, die Blase überfordert und zu einem unkontrollierten Urinverlust führt. Eine weitere Ursache kann sein eine überaktive Blase. Das heißt, wenn man prinzipiell häufiger urinieren muss und auch Schwierigkeiten hat, das dann zu halten, dann kann eine Ursache sein Probleme mit der Beckenbodenmuskulatur. Also das heißt, man hat eine Schwäche oder eine Dysfunktion der Beckenbodenmuskulatur. Dann können es auch neurologische Probleme sein, das heißt Erkrankungen oder Verletzungen des Nervensystems können die Blasenfunktion beeinträchtigen und dadurch kann es zu Inkontinenz kommen. Aber auch hormonelle Veränderungen, zum Beispiel bei Frauen, Thema Menopause, das kann auch zu Inkontinenzproblemen führen. Und ja, das kann also verschiedene Ursachen haben und die Tipps zu diesen Ursachen sind dann auch im Prinzip, wenn es jetzt mit dem Beckenboden zusammenhängt, Beckenbodentraining. Da hast du, glaube ich, dazu noch auch was zu sagen. Aileen, kannst du gleich dann dazufügen, dass man auch natürlich häufig auf die Toilette geht, also regelmäßig, frühzeitig und sich dann darum kümmert, dass man dann nicht schon mit einer vollen Blase am besten am Start steht. Aber da haben wir ja gerade gehört, ist auch nicht immer so leicht. Richtige Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme kann auch helfen. Das heißt, man sollte zum Beispiel übermäßigen Koffein- oder Alkoholkonsum vermeiden, vielleicht gerade in der Race-Phase oder so, dann vielleicht nicht so viel Kaffee oder so trinken. Und es gibt auch spezielle Inkontinenzprodukte tatsächlich, also Einlagen oder auch mittlerweile schon spezielle Laufshorts. Und wenn man natürlich sagt, das habe ich alles schon ausprobiert, ich bin alles schon mal durchgegangen, hat nichts geholfen, dann natürlich der Gang zum Arzt und sich medizinisch durchchecken lassen. Und da gibt es dann auch Möglichkeiten, wie man das behandeln kann. Aileen, kannst du das so unterschreiben oder was sind bei dir die Ursachen und welche Tipps hast du?
Also erstmal kann ich leider nicht aus meiner eigenen Erfahrung so sprechen, weil ich keine Probleme hatte, aber natürlich viele Frauen, die vaginal geboren haben, entbunden haben, haben Probleme mit Inkontinenz, weil es einfach daran liegt, dass der Beckenboden völlig demoliert wurde oder sowas durch die Geburt, durch die Schwangerschaft. Und je mehr Kinder man kriegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Problematik hat. Deswegen ist eine Rückbildungsgymnastik unglaublich wichtig. Bitte alle, die vielleicht jetzt schwanger sind und ihr erstes Kind erwarten, nicht die Rückbildung skippen, nicht so schnell wieder anfangen, sondern sich wirklich Zeit nehmen, damit halt da nichts schief läuft. Man kann verschiedene Sachen trainieren. Eine Hebamme, die auch die Nachsorge macht, kann da helfen. Eine Gynäkologin kann da helfen. Und wenn man einfach selber Lust hat, so ein bisschen was nebenbei zu machen und alles verheilt ist, das ist natürlich die absolute Voraussetzung, dass komplett alles verheilt ist und kein Wochenfluss mehr da ist, kann man auch sehr gut mit Liebeskugeln arbeiten. Kennt man als Liebeskugeln, das sind quasi runde Gewichte in Silikon verpackt, die führt man sich ein, die fallen nicht wieder raus, weil man sie eben den Beckenboden anspannen muss. Und dann kann man den Hausputz machen, Yoga machen. Ich würde damit vielleicht nicht laufen gehen, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber dadurch kann man einfach den Beckenboden wieder trainieren und wieder fit werden, während man normale Hausarbeit erledigt. Also ohne, dass man sich jetzt wirklich hinsetzen muss, besonders mit einem Neugeborenen ist es manchmal schwierig, dass man keine Zeit zum Trainieren findet, aber das kann man zum Beispiel nutzen, um das zu trainieren. Und ja, genau, das ist, glaube ich, das, was ich jetzt dazu sagen kann. Mhm. Also ich hatte ganz viel Glück, aber ich habe ja auch recht, ne, mit Mitte 20 meinen Sohn bekommen. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man schon ein bisschen älter ist oder noch relativ jung. Das ist es aus meiner Perspektive, die ich jetzt noch dazu fügen könnte. Und wichtig noch, auch Männer haben einen Beckenboden und können den trainieren. Das wird ganz häufig vergessen, weil wenn die keinen Beckenboden haben, würden ja die Organe einfach unten rausfallen. Also Männer können das auch trainieren. Und bei Frauen, wenn ihr einen gut trainierten Beckenboden habt, erhöht ihr eure Orgasmusfähigkeit. Vielleicht das nochmal nebenbei, wenn wir jetzt schon mal da sind.
Eileen, unsere Beckenboden-Expertin, hat gesprochen.
Danke, nee, aber Frau Dr. Sommer.
Frau Dr. Eileen Runs. Ja, aber das sind ja gute Tipps. Also das ist ja was vielleicht, wenn jemand zuhört und das noch nicht in Betracht gezogen hat, vielleicht ja ein Anstoß, Denkanstoß da, dass das vielleicht eine Ursache sein könnte.
Genau, es gibt noch ganz viele andere Sachen, Aber das kenne ich von vielen Müttern, die laufen und die sagen, ey, dass sie Probleme haben. Bei manchen ist es sogar so schlimm, sie husten, niesen, lachen und da kommen 3 Tröpfchen raus.
Ja, das kennt man doch aus diesen ganzen Werbungen von früher noch. Erinnert ihr euch, so 90er-Jahre-Werbungen, wenn dann irgendwie eine ältere Dame gezeigt wurde, die irgendwas gemacht hat, dann hat die auch irgendwie geniest oder gehustet und dann wurde das Inkontinenzprodukt sozusagen dann beworben. Also ja, da scheint natürlich irgendwas dran zu sein, ohne dass ich da jetzt irgendwie aus Erfahrung sprechen kann. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was euch unangenehm sein muss, falls jemand zuhört und sagt, das betrifft mich leider.
Ja, lasst euch da beraten. Hast du da noch ein paar Worte zu, Dennis?
Nee, zu dem Thema ehrlich gesagt nicht, weil ich selbst nicht davon betroffen bin und ehrlich gesagt ich auch wenn ich, sage ich mal, auf den Männern Part gucke, kenne ich auch keinen. Also ich kenne es auch nicht vom Fahrradfahren oder sowas, wenn man das speziell ist, dass man das einfach laufen lässt, in Anführungszeichen. Ich glaube, es gibt Leute, die das können oder auch nicht laufen, bewusst, egal ob bewusst oder unbewusst. Bei mir ist es immer eher das Gegenteil. Also das drückt alles ein, dass ich auf dem Fahrrad fahren. Es ist schon mechanisch, glaube ich, nicht funktioniert, wenn ich da wenn ich da so auf dem Rad liege. Was ich aber dann mega habe, ist, sobald ich 1-2 Schritte vom Fahrrad weggehe, also normal recht, dann muss ich ganz schnell. Dann ist das auch beinahe, dann ist das wie ein Wasserfall. Aber so, dass ich das unbewusst und bewusst, ja, ich ist glaub, vielleicht wirklich ein Tabuthema.
Ja, Inkontinenz kannst du ja nicht. Genau. Das kannst du ja nicht, also nicht aufhalten.
Genau, unbewusst, ja.
Genau, und nicht laufen lassen zu können, ist, glaube ich, dann wieder eine Kopfsache. Also dieses Thema, was Leute vielleicht auch machen, wenn sie in ihren Neopren rein urinieren, sozusagen, beim Schwimmen. Das gibt es ja auch Leute, die können das dann einfach nicht vom Kopf her, weil das, also wenn ich jetzt auch dringend muss, ist es natürlich so, ich könnte nicht einfach das jetzt laufen lassen auch. So, also da müsste schon wirklich gar nichts mehr gehen, dass es dann wirklich von alleine kommt.
Ich kann auch nicht im Wasser pinkeln. Also auch nicht beim Tauchen, wurde mir auch schon mehrfach einen Tipp gegeben, wenn die kalt ist. Ne, und du willst ja keinen Tauchgang abbrechen, weil die kalt ist und du bist gerade irgendwo total geil. Wurde mir auch schon häufiger gesagt, ja, warum pinkelst du denn nicht einfach in dein Neopren? Dann ist dir warm. Ich so, es geht nicht. Also selbst wenn ich versuche mich zu konzentrieren und mich zu entspannen, aber es klappt nicht.
Ja, ich kann das auch nicht. Also das ist, glaube ich, was du meinst, denn es ist dann einfach in deinem Kopf, müsstest du das trainieren, dass du das laufen lassen kannst, wie dann eben im Neopren, beim Tauchen oder beim Schwimmen und beim Fahrradfahren oder wo auch immer du das halt machen willst. Aber das ist halt eine Kopfsache, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu Inkontinenz, wo du es eben nicht mehr steuern kannst, weil es körperliche Probleme hat sozusagen. Jetzt sind wir schon wieder abgedriftet zu Pullern und.
Zu Pullern. Dann kommen wir wieder zum Hinterausgang. Wenn es da unkontrolliert rausgeht, nennt man es Durchfall. Darf ich dieses Wort nennen?
Ja. Gut, glaub schon.
Danke.
Hier gibt es keine Tabuthemen.
Keine Tabu-Wörter, genau. Durchfall. Beim Laufen, nach dem Laufen, vor dem Laufen. Susi, du hast wieder die ganzen Fakten rausgesucht. Möchtest du sie einmal vorstellen?
Ja, also das so Darmstörungen allgemein wie Blähungen. Also da gehört ja nicht nur Durchfall dazu, sondern auch Blähungen. Bauchkrämpfe, auch ein großes Thema. Stuhldrang und auch den angesprochenen Durchfall. Das ist alles ja so ein bisschen ein Kosmos, womit, glaube ich, alle von uns schon mal zu tun hatten. Also ich auf jeden Fall. Ich hatte auch schon Bauchkrämpfe. Ich hatte auch schon Blähungen und ich hatte auch schon Durchfall. Also ich kann da zu jeder Sache irgendwie bestimmt 10 Geschichten erzählen. Also
ja, ich nicke auch sehr eifrig.
Dennis wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Und das liegt daran, also warum man das hat beim Laufen, ist ja oft die Frage, die man sich stellt. Dadurch, dass beim Laufen oder beim Sport allgemein, bei Belastung, wird quasi, also muss die Muskulatur, Lunge, Herz und auch die Haut, die müssen besser durchblutet werden. Und dadurch wird die Durchblutung unserer Verdauungsorgane drastisch reduziert. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden und ich könnte mir, also lese ich einfach mal vor, bereits bei Belastungsintensitäten von 70% des maximalen Sauerstoffverbrauchs sinkt die Blutversorgung des Gastrointestinaltraktes um 60-70%. Also das ist schon mal sehr viel. Und Auslöser können aber auch zum Beispiel sein Stress, Aufregung, ne? Gerade vor so einem Race, wenn man angespannt ist, dann kennt man das, glaube ich, auch, dass man sagt, boah, jetzt muss ich irgendwie nochmal auf Toilette. Ernährung, aber auch Unverträglichkeiten. Ich glaube, das ist halt super individuell. Also das kann bei jedem eine andere Ursache haben. Aber was man ja immer so allgemein ja sagt, dass man halt 2-3 Stunden vorher nichts essen sollte, nichts, was irgendwie schwer im Magen liegt, also kein Döner oder nichts Fettiges oder keine Ballaststoffe und so. Aber wenn man jetzt Unverträglichkeiten hat oder so, dann muss man irgendwie das auch mal beim Arzt oder so abchecken lassen. Genau, also das ist mal so die Zusammenfassung zum Thema allgemein Verdauungsorgan, Verdauungsorgane-Probleme oder so.
Ja, also da hatten wir auch schon in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen viel ausprobieren. Einfach was ihr vertragt, was ihr nicht vertragt, womit ihr gut laufen könnt. Bei mir geht zum Beispiel Paprika und Ananas gar nicht. Kriege ich total einen Blähbauch von. Und was ich auch festgestellt habe für mich bei sehr, 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 sehr langen Einheiten, also wir sprechen beim Laufen ab 30 Kilometer oder irgendwie 8, 9, 10 Stunden wandern, da muss ich mich gescheit verpflegen. Also ich muss immer wieder was essen zwischendurch, weil ansonsten habe ich nach der Einheit, und das kann auch wirklich echt erst 15, 20 Minuten später sein, extreme Übelkeit, manchmal mit Durchfällen. Letztens habe ich mich auch einmal übergeben danach. Also ich muss wirklich gucken, dass ich währenddessen was esse. Und selbst wenn mir danach, wie viele andere, habe ich meistens auch nicht direkt Hunger, aber dann versuche ich zumindest ein Babybell zu essen, was ja so ein bisschen eine ordentliche Proteinbombe ist, damit ich ein bisschen was im Bauch habe. Und damit kriege ich das eigentlich ganz gut in den Griff. Vielleicht hilft das nochmal jemandem.
Ja, oder halt, man macht viel über Flüssigkeit. Also wenn das Problem mit Nahrungsaufnahme besteht, wo man sagt, egal was ich esse, ich kriege immer Bauchkrämpfe, egal was ich esse, es kommt irgendwie hinten wieder raus, dann würde ich ganz viel auf Flüssigkeit setzen. Also Elektrolyte sind ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist dann vor allem bei diesen langen Strecken, die ich ja auch mache, wird das irgendwann immer ein Thema, so Magen-Darm-Trakt. Da ist immer, entweder hast du einen flauen Magen oder du hast mal Magenkrämpfe. Also irgendwas hast du immer so. Und dann ist es halt wichtig, dass du das in den Griff bekommst, dass das nicht schlimmer wird und du trotzdem weitermachen kannst. Und da habe ich einen Pro-Tipp von einem bekommen beim Backyard letztes Jahr. Da hatte ich ja dann auf den letzten Runden schon so ein bisschen flauen Magen und habe auch zu ihm gesagt, so ja, jetzt merke ich einfach, dass mein ganzer Magen-Darm-Trakt echt auch kämpfen muss so. Mir war dann auch so ein bisschen übel, also Übelkeit kam dann noch dazu und er hat dann gleich gesagt so, Ingwer, du brauchst Ingwer, Ingwer klärt alles. Und in dem Moment habe ich das gehört und dachte, boah, ich muss mich glaube ich gleich übergeben, wenn ich jetzt nochmal Ingwer höre. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Ingwer wirklich gut für die Verdauung ist. Und er meinte, dass er halt ganz viel Ingwer dabei hat und dann auch immer schon so Tee ansetzt, den er dann quasi in der Thermoskanne hat. Und wenn er die Runde beendet, sozusagen immer schon mal so vorsorglich.
Ich habe meinen Ingwer-Tee hier.
Ja, genau. Den
schlürfe ich die ganze Zeit nebenbei.
Das ist nicht nur bei Erkältung gut quasi, sondern auch bei Verdauung. Genau, weil Ingwer beschleunigt die Verdauung. Das heißt, dass im Training oder während des Laufens das Verdauungssystem quasi nicht so viel arbeiten muss. Und das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt fürs nächste Mal. In dem Moment war ich nur zu fertig, um sowas Neues auszuprobieren. Und habe gesagt, ich mache alles, aber ich trinke jetzt sicherlich keinen Ingwertee. Aber das auch nochmal als Tipp.
Ja, und was ihr schon gesagt habt, ihr könnt ja gerne alles ausprobieren, was euch gut tut oder auch was euch schlecht tut. Aber bitte im Training und nicht im Wettkampf.
Ja immer, guter Punkt.
Ja, also ausprobieren, finde ich immer, bin ein Fan davon. Und man will ja alles wissen um seinen Körper oder wie es funktioniert oder wie es wirkt. Und das ist eigentlich immer ganz cool. Es ist ja auch fancy, unter jetzt so in den letzten Jahren so hochgekommen, Natron zu nehmen. Also wirklich, es gibt ein Mordenprodukt, das ist so ein bisschen ähnlich, so wie das Kaiser-Natron. Das soll die Laktatproduktion hemmen. Ist cool. Und wahrscheinlich kannst du auch dadurch so höhere Werte bei gleichen Laktatproduktion erhalten, aber das geht brutal auf den Magen. Also, wenn ihr das liest, das ist schon fancy, aber probiert's mal wirklich.
Vielleicht erst bei der Hausrunde erst.
Genau.
Wo ihr dann innerhalb von 10 Minuten wieder zu Hause seid.
Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also, ich habe es weder mit so wirklich normalen Natron aus. Es gibt Leute, die es wirklich so aus dem Küchenutensil ja Kaiser-Natron nehmen.
Kaiser-Natron, diese grüne Verpackung, ne?
Ja, genau. Gibt es wirklich. Und es gibt auch ein Produkt von Morten, da musst du so einen Schleim anrühren. Das ist mega teuer. Und ich habe es nicht ausprobiert.
Ja, ich glaube, das ist mit all diesen auch Gelen und so, hört man ja auch oft, dass das Leute nicht vertragen. Weil das ist natürlich viel Chemie, viel künstlich zugesetztes Zeugs. Aber auch da gibt es ja eben ganz viele Gele. Und da haben wir ja auch schon so viele Folgen hier gehabt, wo es auch natürliche Inhaltsstoffe gibt. Und wenn man wirklich komplett am Verzweifeln ist, kann man sich auch immer selber noch was, sag ich mal, herstellen, in Anführungszeichen. Ist halt deutlich aufwendiger, aber ich glaube, jeder kennt in seinem Bekannten- oder Freundeskreis jemand, der mit Magen-Darm immer zu kämpfen hat oder immer irgendwie ein Thema damit hat. Da muss man dann tatsächlich viel selber testen und ausprobieren und auch mal Unverträglichkeitstests vielleicht machen und das mal abchecken lassen.
Und ich würde auch dann immer, wenn ihr testet, wenn ihr wirklich ein Problem damit habt, kauft euch wirklich 10 unterschiedliche Gels, guckt, was drinne ist, wie viel Fruktoseanteil, wie viel Glucose, Maltodextrin. Und dann macht mal wirklich mal eine Liste, schreibt man, habe ich gut vertragen, hat mir Power gegeben, habe ich nicht gut vertragen. Und dann könnt ihr mal ausschließen, okay, in diesem Gel, es waren beispielsweise Fructose drin, das habe ich gar nicht vertragen. Also dann schmeißt ihr alle Fructose-Gels raus. Und dann nähert man sich und dann sagt man, okay, vielleicht ist das nicht noch, ist noch nicht das hundertprozentige Gel, aber ich weiß von den Inhaltsstoffen, dass ich damit ganz gut klarkomme. Und dann guckt man weiter, vielleicht findet man was. Wirklich try and error. Und man darf es auch nicht so verkopft nehmen. Das haben wir, also das hatten wir auch mal besprochen, glaube ich, vor einem Monat oder so, dass man anfangs immer vor Gelen richtig Angst hatte. Wirklich Angst. Weil es ist immer dieser Mythos, ja, du kriegst Krämpfe. Du musst aufpassen, nicht zu viel, nicht zu viel.
Und du scheißt dich ein beim Wettkampf. Ja, das wurde mir immer gesagt. Deswegen habe ich es ganz lange nicht genommen.
Und eigentlich einfach mal machen und nicht drüber nachdenken. Weil so länger du darüber nachdenkst, umso realistischer ist, dass es eintrifft. Also ein Kind, das hat, ich sage immer, Kinder ein bestes Beispiel. Gib einem Kind ein Gel, es macht sich gar keinen Kopf. Das rennt einfach weiter. Dann ist es noch mehr hyperaktiv, als es sonst ist. Aber als Erwachsener machst du dir immer auf den Kopf, weil du irgendwie von welchen Stimmen gehört hast. Nimm's und guck's. Und einfach ohne dran zu denken, einfach nehmen und dann weiterlaufen.
Einfach weiterlaufen, sehr gut. Wir kommen zum nächsten Thema. Rauchen. Laufen und rauchen, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, ist keine gute Idee. Generell rauchen ist keine gute Idee.
Aber es gibt Menschen, die rauchen und laufen. Und keine Ahnung, ob wir das hier mal schon im Podcast gesagt hatten oder ob ich das mal erzählt habe. Aber bei unserem ersten Eiger Ultra Trail Versuch, wisst ihr ja, muss man im Team starten. Und da war einer von einem Team, die waren immer so kurz vor uns oder hinter uns. Also wir haben uns quasi immer an diesen VPs und so getroffen. Und den, egal wann man den gesehen hat, wenn der saß, der hat immer geraucht. Die haben es übrigens geschafft. Die sind ins Ziel gekommen und wir sind hier ausgestiegen. Und wir sind aber dann zur letzten Live-Base damals nochmal hingefahren und haben gesagt, wir feuern die letzten, die da sind, nochmal an und gucken halt. Und da war er auch wieder und er stand draußen mit der Zigarette. Und meine Mutti hat dann gesagt, ich muss den jetzt echt mal fragen. Also es interessiert mich einfach.
Ja, also auch und eine richtig echte Zigarette. Richtige jetzt nicht so ein Elektro-Vape-Dingens-Gedöns.
Er hatte, Genau, er hatte so eine richtige Schachtel Zigaretten auch immer dabei mit dem Feuerzeug. Und er hat auch oft nicht nur eine, sondern zwei geraucht. Und meine Mutti hat gesagt, ich frage den jetzt einfach mal, weil es mich einfach interessiert, wie das irgendwie zusammengeht. Und hat sie gesagt, so darf ich dich mal was fragen, so bezüglich des Rauchens. Der war super entspannt, also, ja klar, hau raus. Und sie so, warum rauchst du bei so einem körperlich so anstrengenden Event? Und er hat gesagt so, ja, meine Freundin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, XY, die muss halt schlafen, um runterzukommen. Und ich rauche halt, um runterzukommen. Das war dann seine Begründung. Und er hat wirklich, er saß manchmal auch da bei der ersten, es war keine Verpflegungsstation, das war so eine Hütte auf dem Weg, aber da sind eigentlich alle eingekehrt, weil es ja so heiß war und haben sich irgendwie eine kalte Limo oder so geholt. Und er hat sich wirklich so ein Espresso geholt, hat sich hingesetzt und hat dazu geraucht. Und er sah halt gar nicht aus wie jemand, der an so einem Ultra-Trail teilnimmt, sondern wie so ein ganz normaler Kaffee. Ich setze mich sonntags in den Café und rauche halt eines so. Wir haben auch einen Bekannten, also ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber damals auch, ne, nach Marathon, als erstes im Ziel sich eine Zigarette angezündet. Auch ins Ziel gekommen und gesagt, ich brauche jetzt eine Zigarette. Also auch dieses Verlangen war ja tatsächlich da. Also ich glaube, dass es da tatsächlich mehr Leute gibt, vielleicht nicht so viele, die im Ziel direkt rauchen oder während des Laufens, aber ja, die trotzdem auch so Partyraucher sind.
Das kenne ich einige, die dann halt mal sagen, ey, wenn ich jetzt einmal in 3 Monaten Party machen gehe und 2 Zigaretten am Abend rauche, it is what it is, ne? So.
Frag mal Dennis, der hat noch nie geraucht in seinem Leben.
Ja, doch, ich habe schon mal gezogen.
Was?
Ja, auf jeden Fall.
Ach komm, waren so mit 12 Jahren hinter dem Schulgebäude, hinter der Turnhalle.
Ja, vielleicht nicht mit 12, aber mit 16, 17 auf jeden Fall. Und Zigarre habe ich auch geraucht, gepafft.
Also, okay, gibt nichts, das finde ich richtig.
Das war,
und aber Shisha find ich, natürlich, Shisha.
Ich finde Zigarre und sowas richtig, also richtig eklig. Aber, aber mit so 18, 19 ist man cool.
Ich glaube, was tatsächlich für die meisten geht, einfach rauchen mit Sport nicht zusammen. Und da kann ich auch vielleicht kurz was sagen dazu, weil für mich zum Beispiel ist es gar nicht so diese Denke, dass das nicht zusammengeht, weil ich bin ja in einem Haushalt groß geworden, wo mein Papa geraucht hat. Und das war ja so 90er und so ganz normal, dass Väter so rauchen irgendwie, auch im Auto oder zu Hause aus der Küche raus. So. Ich meine, da ist man ja jetzt zum Glück auch weiter, dass das eben alles schädlich ist und bla, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber mein Vater war schon immer mega sportlich. Radfahren, ohne Ende, immer Sport gemacht und trotzdem geraucht. Und deshalb war das für mich immer so, ja, das passt, also das geht ja anscheinend. Der macht Sport, aber raucht auch. Also warum sollte sich das ausschließen? Ich meine, dass das natürlich später schon dann irgendwann checkt, dass das eben nicht so gut für einen ist, weil Lungenkrebsrisiko steigt. Allgemein ist das für einen Sport, merkst du wahrscheinlich, wenn du dann aufhörst, dass deine Lungenfunktion ein bisschen besser wird, dass du besser atmen kannst und
Blutdruck etc. etc.
Genau, das auch bessere Regeneration, Herz-Kreislauf. Also ich glaube eben schon, dass wenn man dann aufhört, dann schon natürlich die Vorteile des Nichtrauchens auf jeden Fall merkt, dass man eben bessere Luft bekommt und mehr Power hat oder so. Aber tatsächlich, für mich war das lange Zeit nie so unnormal. Also, dass das so, oh. Aber für die meisten, glaube ich, ist das einfach so. Und wie gesagt, mein Vater hat ja dann auch aufgehört zu rauchen. Das muss man noch betonen. Der hat jetzt auch schon Jahrzehnte nicht mehr. Aber ich glaube, dass eben für die meisten das einfach überhaupt nicht zusammengeht, weil du Sport auch machst aus gesundheitlicher Sicht, um dich fit zu halten. Und auf der anderen Seite rauchst du aber und machst genau das Gegenteil für deine Gesundheit. Und ich glaube, da gibt es einfach ja, ein Widerspruch.
Ja, aber diesen Widerspruch hast du ja auch öfters. Also Rauchen und Sport machen ist ja so wirklich krasses Tabuthema. Da trauen sich die Leute nicht. Aber musst du so sehen, lieber macht der Raucher ein bisschen Sport, als nur auf der Couch zu sitzen. Aber gleiches Tabuthema, weil du sagst, das passt nicht so, ist, wenn du Sport machst und dann jeden zweiten Tag dir beim Mac einen Cheeseburger reinziehst oder sowas. Oder ungesundes Essen, ja, Alkohol, Party, das ist ja genau das Gleiche, wo du denkst, hä? Und das wird in der Gesellschaft sozusagen mal eher angenommen, allgemein das Bier oder sowas, auch wenn es alkoholfreies Bier ist oder sowas. Aber es gibt 1000 Leute, die einfach richtig Party machen und Sport machen und da sagt keiner was.
Und ja, und weil du sagst, mit Bier, das ist anerkannt, also Alkohol ist ja eh irgendwie die die Droge, die
am gesellschaftlich akzeptiert.
Akzeptiert, genau.
Das ist ja eher unnormal, wenn du sagst, ich trinke jetzt keinen Alkohol.
Genau, und das ist halt schon krass, wenn du überlegst, dass ja irgendwann auch, es hieß, dass bei der Formel 1 war ja früher ganz viel Zigarettenwerbung, Marlboro und sowas waren ja so Hauptsponsoren. Das wurde ja irgendwann verboten, was man natürlich auch begrüßen kann, dass sowas einfach nicht mehr gibt. Ja, aber dann guckst du dir halt Vier-Schanzentournee an, also Skispringen. Und da ist halt, wenn die diese Schanze zeigen und der fährt da runter, ist halt rechts und links einfach ein riesengroßes Schild von Erdinger. Und nur weil die da zwar Erdinger alkoholfrei bewerben in diesem Moment oder Erdinger alkoholfrei ausschenken, genau wie beim Marathon und sonst, ist es trotzdem halt ein Unternehmen, was halt Alkohol herstellt. Und das ist halt schon so krass, wo ich denke, okay, krass, da sagt halt so gar keiner was. So,
ach, das ja, dieser Erdinger Laufclub, wo du da Startplätze bekommst, wenn du als Erdinger Flasche rennst, ne?
Ja.
Ja, genau, da könnte man jetzt auch sagen, wie inwieweit ist das dann eigentlich besser als Rauchen? So.
Noch krasser ist, es gibt ja extra Veranstaltungen mit Alkohol, also so Biermeile oder sowas.
Marathon du Médoc.
Wo du Wein trinkst, aber auch so Biermeile, wo du hin und her rennst und eine Flasche Bier ex oder so. Warum gibt's das nicht mit Rauchen? So, ganz klar. Ja. Läufst eine Stadionrunde und musst dir erstmal einmal eine weglöten oder sowas.
Geil, ne? Erstmal so eine Menthol-Zigarette. Ja, als nächstes kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Geräusch.
Ja, aber deswegen ist das, eigentlich ist das wirklich ein gutes Tabuthema, weil darüber spricht keiner. Ich würde mich mal interessieren, wenn es einen Läufer gibt, der raucht, wie er das sieht, ob er sich schämt, wirklich dann irgendwo zu rauchen.
Aber ich habe genau nämlich das Gefühl, dass es viel akzeptierter ist, auch in der Laufszene Alkohol zu trinken. Aber wenn die Leute dann bei einer Läuferparty, und da war ich ja schon häufiger, rauchen, dann gehen sie raus und gehen ins Eck und verstecken sich.
Ja, deswegen.
So, und drin hauen sie sich die Tequila-Shots rein, ne?
Ja, das wird ja auch mal so gefeiert, so, ja, der kann einen Kasten Bier trinken und am nächsten Tag läuft dann noch ein Ultra oder so. Das wird ja oft auch noch so hochgelobt, ja. So, ja, der kann dann auch noch irgendwie mit 2 Promille Restalkohol, kann dann auch noch einen Marathon laufen. Das ist ja so, als wäre das irgendwie ein krasser Flex und als wäre das irgendwie was total Tolles, wie du sagst.
Talent.
Ja, und der Typ, der quasi da irgendwie auf dem Tray eine raucht, der wird halt die ganze Zeit komplett schief angeguckt und so, wie, was ist denn das für ein Außerirdischer, obwohl das irgendwie mir das Gleiche ist, so. Also
wir wollen es alle drei wollen es nicht befürworten, weder Alkohol noch Rauchen, aber dennoch ist es.
Muss das jeder selber wissen.
Ja.
Und ich fand's irgendwie, also es ist ja nicht unsere Gesundheit, ne? Ich meine, jeder, glaube ich, der raucht, weiß, was das bedeutet. So, was aber, glaube ich, viele nicht wissen, ist tatsächlich, was auch kleine Mengen Alkohol schon mit einem anstellen können. Rauchen weiß man irgendwie, ja, ist auch schon eine Zigarette, hat die Auswirkungen und dies und das ist ja auch auf diesen Zigarettenschachteln schon draufgedruckt, was da passieren kann. Aber bei Alkohol, das wird dann irgendwie noch in so tollen Flaschen designt, da ist dann irgendwie noch so Glitzer drauf und so und das sieht alles ganz toll aus und so. Und was jetzt für einen Sportler, und das hatten wir ja in dieser Regenerationsfolge, diese Mythen, da hat ja unser Experte auch gesagt, was schon 0,2 Cl oder 2 Cl Wein oder so, was das schon für Auswirkungen hat auf deine Regeneration. Also das ist ja so ein bisschen dieses Thema, dass man über diese Rauchsache Bescheid weiß, aber was halt eben schon
Alkohol
so...
Alkohol wird stark verharmlost.
Genau.
So kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja. Ja.
Ich habe nach dem Valencia-Marathon bei der Metal Party 7 Gin Tonics mir reingetankt und 2 Tage später ging meine Marathon-Challenge los und ich habe dann nur so gedacht, irgendwie glaube ich, bin ich noch nicht wieder so ganz fit. Aber wie du auch sagst, manchmal muss man das Leben auch genießen und da gehört das eben auch dazu. Und wenn jemand raucht, dann raucht er. Wenn er trinkt, trinkt er. Wir sind alle alt genug. Aber klar, was, glaube ich, so ein Thema natürlich immer wäre, ich würde mich jetzt nie zeigen, wie ich vielleicht rauche auf meinem Kanal, weil man ja auch so eine Vorbildsfunktion hat und sagt, wenn ich das jetzt in meiner Kammer hier mache, who cares? Aber ich will es jetzt nicht unbedingt promoten, weil es irgendwie eigentlich mit meinem Lifestyle nicht mehr zusammengeht.
So. Genau, und vielleicht auch immer überlegen, wo man sich jetzt gerade eine Zigarette anzündet, ne? Also irgendwie bei einem Race an der Seitenlinie stehen, die Leute anfeuern, sich dann eine Zigarette anzünden und dann bei Kilometer 38 Marathon läufst du durch Zigarettenrauch, ne?
Bei der Sieger.
Also könnte ich so einige Nasen brechen manchmal, wo ich echt denke, das kann nicht dein fucking Ernst sein. Auf einem Fußballsportturnier von irgendwelchen Knirpsen stehen die am Fußballrand, die ganzen Müdis und Fettis, und rauchen sich da ein, wo ich auch denke so, ey, wen hat eigentlich euch ins Gehirn geschissen, ne?
Ja, genau. So. Aileen, du hast einen guten Punkt gegeben. Von mir aus könnt ihr euch am Marathonstreckenrand reinrauchen, aber nicht irgendwo, wo Kinder beteiligt sind. Kein Kinderlauf. Also das soll, finde ich, eine rauch- und alkoholfreie Zone bleiben.
Okay.
Machen oder wir dann Bushaltestellen, wenn es regnet, finde ich auch ganz großartig, wenn man da alle stehen und sich unterstellen und einer zündet sich eine Zigarette an. We love it.
Like, wer die Zeit noch kennt, als man im McDonald's und im Restaurant und so noch rauchen
ja,
konnte.
Ja, klar, kenne ich auch noch alles.
Ja,
alles.
Haben wir alles noch mitgemacht. Oder halt, wie gesagt,
Raucherecken im Restaurant. Ja.
Großartig. Wir lieben es.
So, wir kommen zum nächsten freudigen Thema. Schwitzi, schwitzi. Wir reden übers übermäßige Schwitzen. Ich weiß auf jeden Fall, Susi und ich, wir können ein Lied davon singen. Wir sind Team viel Schwitzen und
Dennis auch.
Ja, Dennis ich auch. Auf jeden Fall. Also ich bin richtig viel Schwitzer, deswegen ist meine Rolle im Bad. Also das ist die Begründung, weil ich würde hier den ganzen Boden versauen. Das wäre nicht der erste Boden, den ich kaputt gemacht habe mit meinem Schweiß. Ist halt so.
Aber wir hatten das vorhin schon vor der Aufnahme und ich meine zu Dennis, so stimmt, du bist ein Vielschwitzer, wenn du Sport machst.
Ja.
So, und Aileen und ich sind aber Schwitzer, Vielschwitzer, auch wenn wir einfach nur hier sitzen, sozusagen. Ja. Und das ist ein Unterschied und das ist halt was, was belastend ist, weil du fragst dich ja auch, wieso schwitze ich jetzt eigentlich, weil es ist kalt, ich habe einen Pullover an und trotzdem schwitze ich. Und das kann halt sehr belastend sein und auch auf die Psyche gehen, weil es da, glaube ich, ganz früher auch wenig Sachen gab, wie man das aufhalten konnte, also dieses Thema.
Aber bei mir ist es so schwitze ich da hast recht, nicht so extrem viel, ich schwitze dennoch viel. Aber es gibt so Situationen, wenn ich sehr aufgeregt bin, obwohl es auch nicht so sein muss, so, keine Ahnung, Bewerbungsgespräch, ganz simpel oder eigentlich ganz, ganz easy, vor allem, wenn man da überhaupt nicht hin will, sondern einfach nur seinen Stellenwert abcheckt. Trotzdem ertappe ich mich, ja, wie ich auch übelst dann schwitze und dann denke ich so, oh nee, ey. Aber da hast du recht.
Das stimmt. In so unangenehmen Situationen. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier so sitzen in unserer Dreierrunde und es ist ja in eine entspannte Situation, ist es schon weniger. Bei mir ist es auch so, sobald es dann auch so wird, so vor Leuten sprechen, vor unbekannten Leuten.
Ja, das ist ja normal.
Dann, klar, andere werden rot, kriegen ja auch viele so einen Ausschlag. Und bei mir ist dann auch so, ich schwitze dann einfach wie irre.
Ja, ja, bei mir läuft es dann auch.
Ja, im Rücken runter. Ja, so, bei mir ist so Rücken großartig. Hinten, wo die Wirbelsäule ist, ist dann so ein schöner Fluss. Und denkst so, wenn du dich jetzt an den Stuhl anlehnst, dann
Achseln komplett triefen.
Achseln ist der Klassiker, genau. Und da muss man aber auch sagen, gibt es zum Glück mittlerweile ja auch Stoffe, also Materialien, die natürlich viel besser sind an Kleidung, was, wenn man weiß, man schwitzt da viel, schon einiges besser macht, muss man sagen. Und das Problem ist ja, wenn man dann eben viel schwitzt, ist ja auch so wenn man sieht, so Stichwort Schweißflecken, so See unterm Arm, wie man früher immer gesagt hat in der Schule, der hat einen See unterm Arm.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch noch nie.
Wenn du als Jugendlich oder Kind.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber den Spruch habe ich noch nie gehört.
Ach so, also das war immer so, wenn jemand halt eben Schweißflecken unter der Achsel hatte.
Ja, der hat einen See unterm Arm.
Ja, großartig.
Genau, also das bleibt natürlich auch hängen dann. Und ja, aber mittlerweile gibt es ja zum Glück auch diverse Produkte, die man nehmen kann. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon mal ein paar Folgen thematisiert, ne? Dass eben für jemanden, der wirklich sehr, sehr viel schwitzt, exorbitant viel, dass ein normales Deo, was wir da so kennen, diese ganzen Impuls 8x4, wie die heißen, halt gar nichts bringen, weil die einfach nur Geruchsbildung verhindern sollen, aber wenn du halt so viel schwitzt, dann ist ja oft Altersschweiß, stinkt dann und dann vermischt sich das noch mit diesem komischen 8x4 Impuls Spring Flower Geruch mit deinem alten Schweiß.
Vanilla Kiss,
ja, und das ist dann noch viel ekliger, sondern dann ist halt wirklich besser, man nimmt so ein Antitranspirant, was das Schwitzen schon von vornherein eben reduziert und minimiert und das ist schon eine andere Lebensqualität dann, wenn man das wirklich nutzt, die Produkte. Und da gibt es super viel. Da gibt es ja Beispiel Sweat Off, was, glaube ich, auch Aileen nutzt.
Ja, ne? Game Changer. Absoluter Game Changer für mich. Also das ist unfassbar. Unmüffelnd durch die Welt gehen kann, habe ich erst in meinen 30ern erlebt.
Ja, ich glaube aber auch, weil es eben früher wusste man auch nicht so davon, dass es sowas gibt. Und ich weiß, dass man, also früher wirklich, wo ich noch Teenager war, gab es sowas nur in Apotheken dann. Die haben einen das angerührt tatsächlich noch. Also da wusste man gar nicht, dass es sowas gibt. Weil mittlerweile kannst du auch in der Drogerie schon bessere Antitranspirante kaufen. Die sind noch nicht so gut wie diese Sweat-Off zum Beispiel. Das ist ja noch mal was, was man ja abends vom Schlafengehen auf die Achsel aufträgt, über Nacht sozusagen einwirken lässt. Das verstopft, verschließt sozusagen die Poren. Und dann ist man sozusagen wirklich, in Anführungszeichen, furztrocken unter der Achsel für die nächsten Tage. Wenn man das regelmäßig macht, muss man das irgendwann auch nicht mehr so oft auftragen. Also bei mir war es irgendwann so, ich habe das dann nur noch alle 2 Wochen mal gemacht. Und dann warst du wieder 2 Wochen eigentlich, hast du eigentlich nicht mehr so geschwitzt unterm Arm. Und das für Vielschwitzer. Und noch natürlich Thema Stinkeshirts. Hatten wir auch schon oft gehabt.
Hatten wir auch schon, ja.
Also,
lass das.
Billig-Shirts aus Synthetik, ganz schlechte Idee.
Ja, voll. Es gibt so Shirts, wo ich schon beim Anziehen schon stinke.
Es ist dann einfach nur Plastikmüllproduzierung.
Ja. Manche, also wenn du ein Finisher-Shirt hast, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du so ein Stinke-Shirt bekommst.
Ja, und viele auch so Fußballtrikot-Sachen, ne? Also wenn ich schon im Startblock jemanden sehe, der so ein Fußballtrikot trägt, dann weiß ich genau, dass ich nicht hinter dem laufen werde, weil es meistens stinken oder sowas. Vielleicht hier nochmal ein Tipp wegen Materialien. Merino-Wolle natürlich aus tiergerechter Haltung, bitte. Funktionieren auch sehr gut. Also besonders, wenn ihr so Sachen über längere Zeit plant. Bei der Alpenüberquerung hatte ich fast alles aus Merino-Wolle, weil die Sachen einfach sehr, sehr lange brauchen, bis sie stinken.
Da gibt es ja dann noch so anderes, so Mesh-Material oder wenn dann so irgendwie da drauf steht, das ist Dry-Fit oder so. Das merkt man ja auch schon am Stoff. Wenn das so ganz leichter, dünner, atmungsaktiver Stoff ist, ist es eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass man da nicht schon 10 Minuten, nachdem man es angezogen hat, übelst stinkt. Aber wenn das schon so ein dicker Stoff ist, da weiß ich immer schon so, das ist gar keine gute Idee.
Ja, man fühlt es wirklich, wenn man es einmal anfasst, durch die Finger gleiten lässt.
Oder so ein glatter Stoff ist auch immer so widerlich. Wenn er so wirklich glatt ist und nicht.
Du meinst so ein, ich weiß, was du meinst mit glatt, so wie so glänzend, oder?
So ein ja,
glänzender
so glatt, Stoff. So ein bisschen wie Seide, aber so billig, so hart. Weiß jeder. Einmal Stinkeschirr.
Okay. Wir sind alle verwirrt, aber ja, weiß jeder. Alles klar, gut. Noch was zum Thema Schwitzen. Wir schwitzen alle, es ist gesund, es ist normal. Die einen mehr, die anderen weniger. Wer sich damit unwohl fühlt, einfach mal zur Apotheke gehen. Oder Sweat-Off. Also das war für mich ein riesen Game-Changer. Die habe ich ja auch von Susi. So, gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sport und Periode.
Dennis.
Ich bin leider raus. Tut mir leid.
Gut, ich kann ja einfach mal ein paar Sachen dazu erzählen. Also, viele Menschen bekommen ihre Periode, sie menstruieren. Wir haben unglaublich tolle Podcast-Folgen dazu gemacht, zu zyklusbasiertes Training oder auch die Folge zu Frauen im Laufsport, wo es dann halt darum geht, auch nochmal, was macht der Zyklus mit uns? Also die Folgen, vielleicht können wir die auch nochmal verlinken mit in den Shownotes. Susi nickt. Hört einfach mal rein, wenn ihr da ein bisschen was mehr drüber erfahren wollt. Ansonsten, it is what it is. Wenn es euch da schlecht geht, geht's da schlecht. Das kann man auch mittlerweile, finde ich zumindest, sehr gut offen kommunizieren. Also wir haben es geschafft, es so ein bisschen aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Es ist noch nicht ganz weg, aber wir bewegen uns da so langsam hin, dass es als normal auch angesehen wird, was auch normal, vollkommen normal und natürlich ist. Ein paar Tipps vielleicht, wie ihr ganz gut mit eurer Periode und Wettkämpfen beispielsweise klarkommt. Versucht euch mal an Cups. Das sind so Silikonbehältnisse, die ihr euch einführt, die das Blut auffangen, anstatt die Tampons, weil die Tampons natürlich eure Scheide austrocknen können. Oder es gibt auch das Toxic Shock Syndrom, wo man einfach krank wird, wenn man den Tampon zu lange drin lässt und vor allem, wenn ihr euch wie Susi auf Ultradistanzen bewegt, kann so ein Tampon ja ziemlich lange drin sein. Ein Cup könnt ihr drin lassen bis zu 12 Stunden, ausleeren und wieder einführen, natürlich am besten mit sauberen Händen, ansonsten sind wir wieder mit einem Scheidenpilzinfektionen. Es gibt auch Period Panties, also Unterhosen, die das direkt aufsaugen. Ich habe keine Erfahrung persönlich damit, weil ich keine habe. Aber da könntet ihr euch vielleicht auch rantasten. Ich weiß auch, dass einzelne große Sportartikelhersteller schon Leggings rausgebracht haben, die nicht wie eine Period Panty sind, aber trotzdem extra verstärkt sind. Da habe ich aber von meinen Freundinnen gehört, dass die teilweise dann scheuern im Schritt, weil sie eben extra verstärkt sind. Also da tastet euch auch ran, fragt vielleicht rum, ob ihr irgendwie eine Freundin hat, die eine gefunden hat, die ganz gut ist. Da kann ich leider keine Empfehlung abgeben. Ich glaube, das ist es jetzt gerade so ein bisschen. Und ja, auch so bei den Cups, es gibt es auch ganz verschiedene. Also große, kleine, extra verstärkte für Sportlerinnen. Es gibt auch mittlerweile nicht mehr so Cups, sondern so Art wie Scheiben. Die sind so ein bisschen flacher, die lassen sich leichter einführen. Also da ist leider auch Try and Error, gucken, womit ihr klarkommt.
Ja, und es gibt übrigens auf Instagram eine Seite, die nennt sich She Races, also alles zusammengeschrieben, glaube ich, oder mit Punkt dazwischen. Aber ich glaube, ihr findet es schon, She Races. Und die setzen sich halt für Frauen im Laufsport ein. Und das geht auch in Richtung, die machen viel so Umfragen. So, was fehlt dir an Laufveranstaltungen? Da geht es auch viel um Ultra-Events oder Trail-Events. Was wünschen sich Frauen? Warum nehmen sie oft auch nicht teil? Und tatsächlich sind das immer ganz spannende Ergebnisse, die da rauskommen. Und ein Thema, was die auch immer angehen und worüber die auch sprechen und ja, was die einfach verbessern wollen, ist, dass in diesem ganzen Eventbereich zum Beispiel mehr Hygieneprodukte angeboten werden für Frauen oder mehr Toiletten, mehr Dixies, mehr nur Frauentoiletten, wo es dann eben auch diese Produkte gibt, dass falls du auch plötzlich deine Periode kriegst und nichts dabei hast und auch niemand dabei hast, der was dabei hat, die das versuchen immer mehr in den Fokus zu bringen und auch bei Veranstaltern, weil die meisten Veranstalter männlich sind und das oft eben auch unterbewusst ja dann gar nicht vielleicht auf dem Schirm haben. Also das ist ja wirklich auch was, wo die dann lernen wollen und die thematisieren das viel. Da könnt ihr mal reinschauen, die haben immer ganz spannende Postings auch und kriegen da auch Feedback von Veranstaltern, also die versuchen das großartig, so ein bisschen.
Ist mir beim Athen-Marathon passiert. Du fährst ja bisher in Athen und fährst raus nach Marathon über eine Stunde und bist dann da in so einem uralten Sportplatz. Ja, ich gehe auf Klo und denke so, fuck. Und hatte noch so meinen Notfalltampon dabei. Fast alle, die menstruieren, wissen, Tag 1, ein Notfalltampon, das hält nicht. Also ich habe mich komplett durchgeblutet, ne? Und dann bin ich dann halt noch in die Race-Base rein, habe da rumgefragt und habe dann von irgendwem eine Binde gekriegt, wo ich dann auch dachte, boah, krass, ey, war gerade so anstrengend, irgendwas zu finden, damit es mir nicht einfach nachher noch die Beine runterläuft.
Ja, also das ist auch wirklich was, das gibt es ja oft auch so, wenn man auf Hochzeiten ist und so. Das haben die doch auf den Toiletten oft so Körbchen stehen, wo dann noch ein Deo drin steht.
Ja,
und noch
zwei, das kenne ich auch von der Arbeit ganz viel, ja, dass irgendwie sowas gibt.
Und also ich meine, das ist großartig. Genau, und das wäre ja schon ein Anfang. Und das ist nichts, wo du krass was organisieren musst, neue Dixie, sondern erstmal überhaupt, dass du so einfach so einen Korb irgendwo stehen hast, wo es sowas gibt.
Ja, am Infopoint einfach, ja, dass man sagt, ey, wenn gerade nur das passiert oder auch unerwartete Zwischenblutung eben durch den erhöhten Stresspegel, kann das passieren. Und wenn man irgendwo in so einem Infopoint vielleicht einfach auch die Info hat, ne, dass man sagt, man stellt gar nicht diesen Korb dahin, weil sich sonst alle Frauen über die Gratisprodukte freuen.
Natürlich.
Weil also sorry, ihr seht gerade nicht meine Finger hier. Ne? dass man einfach sagt, von wegen, als Info, wenn was ist, kommt zu den Infopoints. Oder alle unsere Guides und Informationsträger haben einfach alle irgendwie so ein Täschchen dabei, wo einfach echt so 10 Tampons, paar Binden mit drin sind, für den Fall das, weil es ist einfach normal und wir wollen mehr Frauen im Laufsport haben, also sollten wir die Barrieren einfach mal ein bisschen niedriger halten.
Ja, ich glaube, das entwickelt sich ja in letzter Zeit sehr, sehr positiv, in eine positive Richtung, dass die Barrieren immer niedriger werden und auch wenn ihr da draußen mit einem Trainer oder Trainerin arbeitet, spricht das offen und ehrlich an. Und die guten Trainer und Trainerinnen akzeptieren es und nicht nur akzeptieren es, sondern versuchen mit euch da Lösungen zu finden. Und so mache ich das auch mit meinen Athletinnen. Also wenn die Bock haben drauf und ich habe darauf immer Bock, also zyklusbasiertes Training zu organisieren und auch natürlich, ich kann mich nicht reinfühlen, das ist ganz klar, aber ich versuche mich halt viel anzulesen und ist es halt super akzeptiert und aus meinem Gefühl ist, man kann mit allem irgendwie klarkommen und muss halt nur die Mittel und Wege finden. Und wie Aileen hat ja auch schon hier die paar Tipps genannt, was man machen kann in Notsituationen. Aber ich glaube, umso offener und ehrlicher man ist, ist der Umgang eigentlich viel, viel einfacher.
Und wir kommen wirklich, du hast recht, wir kommen da so langsam hin und je lauter wir schreien, desto mehr werden wir vielleicht mal gehört. Großartig. Ich würde zum nächsten Punkt kommen und zwar Wundscheuern an Intimstellen, also Oberschenkelinnenseiten, beim Poppes oder unterhalb der Brust. Das ist so mein Part immer hier. Also ich habe so richtig schöne Narben mittlerweile schon. Oder auch im Intimbereich. Susi, wie ist es bei dir?
Ja, unterhalb der Brust auf jeden Fall vom Sport-BH oder vom noch damals vom
Brustgurt.
Brustgurt, genau. Das ist, glaube ich, immer ein Thema. Und was ich zum Glück nicht habe, ist alles, was Oberschenkelinnenseite angeht. Da habe ich zum Glück noch nie Probleme gehabt, auch nicht mit diesen Shorts oder mit Hosen. Toi, toi, toi. Aber ich weiß, dass das ein Riesenthema ist, vor allem bei Frauen, dass dann die Hosen hochrutschen, dass die nicht richtig sitzen, dass diese 2-in-1-Shorts, die taugen eigentlich alle nicht so richtig was, weil die sind viel zu kurz, die müssten viel länger sein, es müsste fester sein. Dann reibt auch nichts. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz, ganz, ganz viele betrifft. Ich habe es nicht, aber was ich immer mache, dieses Klassiker, die wir ja auch schon oft genannt haben, Pure Active to Skin, ist, finde ich, immer noch nach wie vor das beste Produkt. Das ist nicht so günstig. Da kostet so eine große Flasche irgendwie auch 30 Euro, aber damit kommt man wirklich auch ein Jahr hin. Also man muss sich jetzt ja auch nicht bei jedem Lauf vorher einschmieren, aber gerade bei so Marathon-Events oder Halbmarathon oder wenn es besonders heiß wird, weil man viel schwitzt und die Haut klebt, das schmiere ich dann unterhalb von der Brust, ist alles, wo der Sport-BH anliegt, so auch am Rücken hinten natürlich, ist bei mir die Stelle, wo der Rucksack immer aufliegt. Mhm. Also Rucksack und Sport-BH. Da habe ich eine Stelle, die ist richtig krass vernarbt. Das wird auch nichts mehr. Also da kann ich auch schmieren, wie ich will. Das ist wahrscheinlich, weil mein Rücken vielleicht dann irgendwie ein bisschen schief ist oder so. Das ist immer die gleiche Stelle, dass da irgendwas reibt. Ist auch unangenehm dann irgendwann, weil es dann brennt, wenn man lange im Race ist.
Spätestens nach dem Duschen.
Ja, beim Transcan Canaria habe ich dann auch, da gibt es auch ein Video, da halte ich an, da habe ich zu Dennis, Maggie und Anja gesagt, ihr müsst hinten schnell mal meinen Rücken einschmieren, weil das jetzt schon langsam brennt. Aber da, wie gesagt, da schmiere ich dann quasi nach. Und ja, dann gibt es noch Vaseline. Wir haben vorhin noch mal gegoogelt, Sixtus Sport Gesäßcreme für alle, die auch viel auf dem Rad sitzen, von Assos oder Assos, A-S-S-O-S wird es geschrieben. Das sind auch so Cremes, die alle möglichen Sachen herstellen. Gesäß, Intimbereich, Hautpflege, Cremes und sowas.
Also könnte auch so A-S-S-O-S sein.
Ja, aber dann wären es 3 S, oder?
Das sollte ein Witz sein. Also,
aber eigentlich hätte es gut gepasst.
A-S-S-O-S. Also ganz ehrlich, für meine Gravel-Tour hätte ich das gebraucht. Aber beim Radfahren ist das wirklich Gold wert. Und in Anführungszeichen diese Arschcreme zu nutzen. Weil wenn man wirklich lange im Sattel ist, davon kann man ein Lied singen, dann tut es auch die nächsten 2-3 Tage verdammt doll weh. Und da hat man auch wirklich keinen Bock mehr weiter auf den Sattel zu sitzen, macht auch keinen Spaß. Irgendwann verkrustet das und dann tut es nicht mehr weh, aber diesen Punkt bis dahin tut es verdammt weh und da kann ich auch ein Lied davon singen.
Ja, und wenn es dann halt schon wundgescheuert ist, ist es immer wirklich ein Problem, vor allem wenn man noch im Bike, in der Bike-Tour ist oder noch im Race. Mhm. Und ich hatte das tatsächlich, also wie gesagt, das ist meine einzige Stelle, ist eigentlich alles so um den Sport-BH herum. Aber ich hatte auch jetzt letztes Jahr beim Eiger, da fühle ich es, das war richtig unangenehm. Da hat es ja so geregnet anfangs, es war ja sehr feucht, das heißt, die Klamotten, es war sehr warm, aber die Klamotten waren ja trotzdem nass und dann so Wasser und Schweiß so gemischt irgendwie.
Tödlich.
Richtig tödlich. Und irgendwann denke ich so, irgendwie brennt das so im Schritt. Und dann quasi genau da, wo die Leiste sozusagen dann ist, also in dieser zwischen Oberschenkelinnenseite und Intimbereich, genau in diesem Knick sozusagen links und rechts, sehe ich schon, wie feuerrot das war und schon so richtig viele Pusteln, aber richtig viele. Und ich so, fuck, wir sind gerade mal bei Kilometer, keine Ahnung, 50, ne? Das brennt ja höllisch, da kannst du ja keinen Schritt mehr gehen, weil das ja die ganze Zeit so reibt, weil dein Bein sich ja bewegt. Und tatsächlich habe ich es aber in den Griff bekommen, Bepanthen, beste, wirklich. Ich habe das einfach, wir hatten so eine ganz kleine Tube, weil Maggie hat dann auch gesagt, bei ihr fängt es jetzt auch schon an so zu reiben, aufgrund dieser Nässe. Und wir haben dann einfach immer im Gehen jedes Mal alle halbe Stunde Bepanthen einfach auf diese Stellen geschmiert. Und tatsächlich ist es dann auch, weil es ja dann trockener wurde und dann hat es ja irgendwann auch nicht mehr geregnet, auch besser geworden. Aber das hätte auch, also das wäre auch wund geworden, obwohl wir uns da einschmieren mit Pure Active oder Vaseline, weil das dann einfach die Dauer ist. Und da kann ich nur empfehlen, habt immer Bepanthen dabei. Diese ganz kleine Tube passt in jeden Rucksack. Das hilft wirklich Wunder.
Ich glaube auch, was hilft ist und auch was nicht teuer ist, Babypuder einfach. Weil Babypuder trocknet ja auch aus.
Genau, trocknet aus, aber du brauchst ja dann noch, das hatten wir ja für die Füße, das stimmt, genau. Das haben wir für die Füße oft genommen, aber es war ja dann schon so wund gelaufen. Ja. Das heißt, du brauchst doch irgendwas, um die Wundheilung.
Und Panthenol beruhigt die Haut.
Also ja präventiv Babypuder sozusagen.
Na, genau, das hättest du dann mithaben müssen, Babypuder, während des Races und hättest dir es da schon immer hinschmieren müssen. Aber das Problem ist, dass du oft erst merkst, dass du da ein Problem hast, wenn es da ist und nicht, wenn es entsteht.
Also für mich hat auch ganz häufig war ein Helfer in der Not ein Labello tatsächlich. Wenn ich dann doch mal gemerkt habe, dass überraschend ein Träger gescheuert hat, also ein Labello habe ich immer dabei, dass ich mir Labello schnell draufgeschmiert habe. Also das war auch ganz häufig so ein kleines First Aid Helferlein.
Richtiger Hack ist das.
Ja.
Ja, finde ich schon richtig. Da bin ich
überall drauf. Genau, also mein Tipp wäre auch nochmal, wer irgendwie mit Wundscheuern Probleme hat, ist diese Kaufmanns Kindercreme und dann darüber noch Vaseline. Also das ist bei mir, also ich habe auch unter den Brüsten, auf dem Brustbein die Probleme und an der Flanke, also unter den Armen. Also wenn ich im Sommer einen Top trage oder sowas, scheuere ich mir da auch alles wund. Ansonsten zum Glück zwischen den Beinen etc. auch gar keine Probleme, aber das ist auch einfach anatomisch. Also da kannst du, glaube ich, noch so schlank sein, wenn du da Probleme hast, hast du da Probleme. Es hat nichts mit zu dick sein oder Ähnliches zu tun. Also lasst euch da irgendwie, redet euch da nichts selber ein. Und was bei mir auch manchmal geholfen hat, war, wenn ich wusste, dass irgendwo was scheuern wird, es sich aber nicht vermeiden lässt, habe ich Kinesio-Tape drüber gemacht. Ich habe zum Beispiel meine Sleeves für die Ultrasachen scheuern. Also da kriege ich irgendwann, wird das wund am Oberarm. Und da bin ich einfach hingegangen und habe das einfach ganz locker, also nicht auf Zug, Kinesio-Tape drüber geklebt, perfekt, keinen Wunsch scheuern, keine Angst haben müssen, dass irgendwie die Salbe abgeht, weil unter den Achseln schwitzt du ja, dass es dann quasi weggeschwemmt wird. Genau, das wäre jetzt so mein Tipp.
Dennis, hast du noch einen Tipp?
Dazu eigentlich habt ihr alles gesagt, aber ich habe auch die Probleme, ich kenne das. Und ich kenne das von den Hosen. Also bei mir so Oberschenkel eigentlich nie, außer wenn ich Split-Shorts trage. Mhm. Aber das sind meistens immer Einheiten, die Intervalle-Einheiten sind relativ kurz. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Splitshot am Race getragen. Und ich bin ja ein Typ, kommen wir wieder zu der Unterhose zurück. Ich bin einer, der keine trägt, weil ich finde, dann hast du doppelt. Weil die meisten Männerhosen haben ja eine integrierte Unterhose. Und zum Glück komme ich bei den meisten Hosen relativ gut klar, aber es gibt auch so ein, zwei Hosen oder sowas, wo du denkst, du scheuerst dir im wahrsten Sinne des Wortes die Eier wund. Das tut aber meistens, tut das immer erst danach weh. Und wie du schon gesagt hast, dann unter der Dusche oder so, dann denkst du, ah, was ist da los?
Wo kommt das denn jetzt her? Ja,
genau.
Nice. Aber wie gesagt, das kann man, glaube ich, auch zusammenfassen, das Problem mit dem Wundscheuern haben alle. Irgendwo an irgendeiner Stelle. Also ihr seid nicht allein damit.
Die Männernippel, ne? Stellt euch mal beim Marathon an Kilometer 39 und guckt den Männern einfach mal auf die Nippel.
Yes, ja. Aber ich habe damit keine Probleme, zum Glück.
Okay, sehr gut.
Aber machst du was dafür?
Nö, da ist irgendwie aus Natur. Ab und zu ist wirklich sehr selten, wo es mir auch wehtut. Es kann sein, wenn es regnet oder sowas, wenn es extrem nass wird. Obwohl ich auch viel schwitze, aber grundsätzlich habe ich immer eigentlich das relativ gut. Ich habe auch keine Druckstellen von Brustgurten oder sowas, damit komme ich auch ganz klar. Wie gesagt, ich habe zwei, drei Hosen, wo ich das bewusst weiß, das sind Split-Shorts. Ja, aber sonst habe ich da toi, toi, toi Glück. Und beim Fahrradfahren weiß ich, war es so, anfangs hatte ich ja wirklich, ich glaube, das ist auch viel Training. Also irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Irgendwann weiß der Körper ja, scheiße. Hier komme ich nicht mehr weg, ich muss mich da anpassen, ich muss da härter werden oder so, ich muss mehr Hornhaut drauf bilden und dann funktioniert es. Irgendwie ist es so. Anfangs hatte ich
Haut abhärten.
Ja.
Krokodil-Lederhaut.
Aber die Haut ist ja da ja recht smart. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, guckt uns mal unsere Hände an, wenn wir wieder ein bisschen Krafttraining machen, wie hornig die werden. Ne?
Füße also. Auch.
Kann ich nicht mitreden, weil so viel Krafttraining mache ich nicht. Spaß. Also
ich sehe da schon, dass ich echt mehr an der Kettlebell und an Gewichten bin oder so, meine Hände.
Das sind wir wieder bei der 10er-Karte fürs Fitnessstudio.
Die hast du mir jetzt angebracht.
Das müssen wir ja immer mal wieder hier platzieren im Podcast.
Wie war das nochmal? Im November? Für Dezember mache ich das.
Aber wenn du wüsstest, was im Hintergrund abläuft, Aileen. Stimmt's, Dennis?
Ja, es wird hier viel geplant.
Okay, ich bin gespannt. Es sind schon wieder diese Mystery-Teasings, aber diesmal weiß ich auch nichts. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Tabuthema Gewicht. Es ist facto so, Laufen ist der Sport, bei dem man die meisten Kalorien verbrennt. Deswegen laufen oder haben viele auch mit dem Laufen angefangen, um Gewicht zu verlieren, um ihr Gewicht zu regulieren. Was ganz wichtig ist, wenn ihr euch irgendwie wundert, wie ihr Gewicht verliert, das könnt ihr nicht beeinflussen. Der Körper entscheidet selber, wo er erstmal die Fettreserven abbaut. Tatsächlich bei mir ist es so, da wo ich am ersten Gewicht verliere, ist im BH. Also bevor mein Bauch schrumpft, schrumpfen meine Brüste. Das sehe ich immer, das erste Indikat von wegen, oh, ich habe mein Training erhöht, ich werde wieder flacher vorne. Und das ist völlig normal. Bei den einen, die kriegen erstmal einen platten Hintern oder schmalere Beine oder schmaleren Bauch. Das kann man nicht beeinflussen. Lasst euch da diesen Scheiß, der auf Instagram ganz häufig kursiert, das sind 3 Übungen, um schlankere Beine zu kriegen oder das Bauchfett zu verlieren. Bullshit, ihr könnt das nicht beeinflussen. Der Körper ist nun mal so, wie er ist. Daher nehmt es einfach so hin. Bei mir ist es einfach so, bevor ich mit dem Laufen angefangen hat, hatte ich ein E-Körbchen. Und jetzt habe ich ein kleines B-Körbchen. So, und der Bauch ist immer noch da.
Ich glaube, das hat jeder so eine so Stellen, oder? Wo man sagt, wenn ich abnehme, nehme ich zuerst da ab, aber nicht da. So, ich glaube, das kennt jeder. Also ich nehme halt nie ab. Also ich kann da echt nicht mitreden, weil ich, seitdem ich ausgewachsen bin, irgendwie plus minus immer ein paar Kilo, logisch, aber den gleichen Körperbau habe. Also seitdem ich 16, 17 bin, sehe ich so aus, wie ich aussehe. Also mein Körper hat, meine Brüste haben sich nie verändert, die waren irgendwann fertig und dann so ist es. Und genauso mein Bauch, genauso meine Oberschenkel, klar, mal kommt ein bisschen mehr Muskelmasse dazu durchs Training und so, aber ich könnte da gar nicht so, wie du sagen, so krass so von E auf B, das ist ja voll viel, das ist ja, ich habe vorhin gerechnet, A, B, C, D, E ist ja nach D, D ist ja schon voll groß. Also E ist ja, wie groß ist denn E?
Ich war ja mal viel mehr. Also wenn du mal ab und zu mal bei mir auf Instagram guckst, teile ich ja so Bilder von früher. Und ich war mal viel, 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 viel mehr.
Also E ist schon gewaltig, ne?
Genau. Achso, und was auch völlig normal sind halt Schwankungen, ne? Also jetzt bei Frauen, die ihre Periode haben, also ganz normal ihren Zyklus haben, Wassereinlagerung hinher, also dass es da ganz normal schwankt, ist auch völlig normal. Dann schwankt es auch durch das Training. Das fand ich ja mal ganz spannend. Das hat Philipp Flieger gesagt bei uns in einem Podcast. Wenn er an der Ziellinie steht, dass die Läufer aus der Elite so ausgemergelt aussehen. Und ich meine, er hätte gesagt, es sind 8 Kilogramm Unterschied bei ihm im Jahr zwischen Hardcore-Marathonphase und sonst. Und 8 Kilo ist eine Menge. Deswegen da würde ich einfach mal sagen, es ist ein Tabuthema. Zunehmen, abnehmen, von wegen, oh Gott, ich bin jetzt wieder 3 Kilo schwerer. Nehmt euch da den Druck raus. Das wäre für mich eine ganz, ganz wichtige Message. Nehmt euch da den Druck raus. Es ist manchmal ganz normal. Es kann mit Stressphasen zu tun haben. Es heißt nicht, dass ihr zu viel esst. Es kann sogar sein, dass ihr zu wenig esst und deswegen euer Körper sich an jeder Kalorie festhält, weil er denkt so, Gott, langer Winter, wir müssen überleben. Es kann auch viele andere Sachen haben. Schilddrüsenunterfunktion, davon kann ich ein Liedchen singen. Aber auch andere Erkrankungen, die einen Einfluss auf das Gewicht haben oder über eure Körperfettverteilung, ob ihr jetzt breitere Hüften habt oder breiteren Po oder breitere Beine oder was irgendwas, hat nichts damit, sagt nichts darüber aus, was für ein Athlet ihr seid.
Ja, und auch, was du schon gesagt hast, guckt euch nicht das Gewicht immer von Tag zu Tag oder morgens, abends an, weil es ist wirklich trainingabhängig, wenn ihr eine harte Intervalleinheit habt und dann Nudeln isst und vor allem viel Wasser trinkt, dann speichert der Körper super viel Kohlenhydrate, bindet das Wasser, dann seid ihr automatisch locker am nächsten Tag 2 Kilo schwerer, isst dann wirklich 3 Tage Reis und dann wird das alles ausgeschwemmt. Das ist vollkommen normal. Klar, als Läufer, umso leichter man ist, umso, ich weiß nicht, schneller und auch vielleicht, man fühlt sich auch wohler. Aber ich glaube, wichtig ist, das habe ich auch gelernt, Punkt 1 ist immer gesund zu sein. Also nichts ist wichtiger beim Training als kontinuierliches Training und nicht irgendwie dort irgendwelche Knochenbrüche haben, dort Stimmungsschwankungen, Hormonschwankungen. Und es gibt halt, der bestes Beispiel ist Christian Blumenfeld, mein Lieblingstriathlet oder mit einer. Der ist eine richtige Kampfsau, ist richtig ein stabiler Athlet und er hat so viel Power. Und da ist nichts mit abgedörrt, mager und gar nichts. Also ich glaube, jeder muss den Mittelweg finden und die beste, also sag ich mal, Kraft-Gewicht-Verhältnis finden für sich.
Das finde ich schön. Susi, hast du noch ein paar Worte dazu?
Nee, ihr habt das eigentlich gut zusammengefasst. Ja, perfekt.
Alles klar. Kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute in unserem Podcast über Tabuthemen, Leistungsabfall und Konkurrenzdruck.
Mhm, das hat Dennis mehr oder weniger eigentlich angeleiert, weil ich habe irgendwie, vorhin haben wir noch so rumgesponnen, so, was sind eigentlich noch so Themen, worüber man nicht so gerne spricht, weil man denkt, das ist irgendwie peinlich oder unangenehm. Mhm. Und da fiel mir dann so ein, dass ich glaube, aber da kann ich ja nicht für sprechen, weil ich jetzt nicht aus der männlichen Sicht berichten kann, aber erlebt das ja schon öfter mal, auch jetzt letzte Woche erst wieder auf der Bahn erlebt, wenn man Intervalle läuft und überholt einen Mann, dass der Mann das irgendwie nicht auf sich sitzen lassen kann und dann auch unbedingt noch an dir vorbei muss oder Zielsprint, was wir auch alles schon mal hier bei Läuferknicke hatten, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das vielleicht so ein Tabuthema ist, dass vielleicht ein Mann, und das ist ja auch völlig okay, da vielleicht ein Ego-Problem oder so hat oder damit nicht umgehen kann, wenn jemand wie eine Frau oder so besser ist. Und das erlebt man ja oft auch beim Radfahren. Wie nennt man das gleich noch? Man ist gechickt worden?
Gechickt, ja.
Gibt es ja auch diesen Begriff.
Da gibt es einen Begriff.
Ja. Das gibt es ja schon öfter. Und das sagt man eben auch so, ja, wenn du halt von einer Frau überholt wirst, bist du gechickt worden und so. Also, und ich habe dann quasi so geschlussfolgert, so, okay, was sind das vielleicht, also warum sind diese Leute dann so? Und das ist vielleicht wirklich so ein Ego-Problem oder man ist selbst mit sich nicht im Reinen oder ist das wirklich so ein Männerding? Ich weiß es nicht, aber das, denke ich, könnte auch ein Tabuthema sein, einfach mal zu sagen, ja, ich finde es irgendwie echt komisch, wenn mich so ein, also ne, ich als sehr sportlicher Typ, der eigentlich irgendwie denkt, er ist auch gut drauf, dann von einem Mädel überholt wird. Weil ich fände es ja okay, wenn man einfach sagt, ja, ich finde es irgendwie, ich komme damit nicht klar. Weil ich meine, weiß ja nicht, was er für Themen hat, aber das, glaube ich, ist so ein Tabu-Ding. War dann so meine Schlussfolgerung.
Aber wie sexistisch ist bitte dieser Begriff, man ist gechickt worden? Also ja. Chicks ist ja schon total despektierlich, herabwürdigend und oh, ich kriege gerade so einen. Okay.
Ja, das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Ich trinke hier meinen Ingwer-Tee. Also ich bin gerade echt so, what the fuck?
Aber ich glaube, ja. Das ist wirklich ein Mann-Problem erstmal. Aber es gibt zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Erstmal Konkurrenz zu anderen. Also das ist, ich glaube, ist auch egal, ob das zu einem anderen Mann ist oder zu einer anderen Frau. Zu einer anderen Frau ist es, glaube ich, noch ein Tick sensibler und hängt auch sogar noch von der Sport ab. Also ich glaube,
toxische Männlichkeit.
Ja, das ist so. Also Laufen ist so ein Mittelding. Da gibt es, was Susi erzählt hat, gibt es auch die Männer, die dann versuchen, hinterher zu keuchen und dich zu überholen. Und dann ist das irgendwie...
Oder dich nicht überholen lassen.
Ja, dann ist es für den ein Intervallspiel und du bist einfach nur genervt. Dann beim Schwimmen ist es, glaube ich, bei den meisten Männern egal oder weniger bedeuten, weil es gibt viele gute Frauen, also sehr, sehr. Aber beim Radfahren, weil das ist halt meistens so eine Sache.
Eine Männerdomäne,
Radfahren. Ja, und noch. Ja, warum Radfahren? Weil ich glaube, da spielt ja in Anführungszeichen die Technik eine untergeordnete Rolle. Das ist einfach so ein typisches Kraftverhältnis. Das wäre, wenn eine Frau im Fitnessstudio einfach mehr stemmen kann als du. Das ist so, weil Radfahren ist ja Kraft. Du setzt irgendwie deine Muskulatur in die Pedale. Da ist nichts mit Lauftechnik. Da ist einfach nur stumpf treten. Und deswegen, glaube ich, fühlen sich da viele Männer attackiert, was totaler Quatsch ist, weil es gibt genug Frauen, die richtig gut Fahrrad fahren können und auch zu Recht gut Fahrrad fahren können. Aber das haben auch nicht nur Männer gegenüber von Frauen, aber auch Männer gegenüber von Männern. Ich weiß noch, als wir in Urlaub waren, in den Dolomiten, bin ich auch an einen vorbeigefahren, der war halt, weiß nicht, 30 Jahre älter als ich, was eigentlich voll okay ist. Er mit Clickies, ich normal mit Mountainbike. Und hat sich hinter mir hängen gehangen und wollte mich überholen ganze Zeit und wollte mit mir ein Rennen machen. Aber der ist dann fast gestorben. Ich dachte, ich muss einen Rettungswagen rufen und ich bin da normal gefahren. Also da hast du auch so gesehen, dass das ein richtiges Ego-Problem ist. Ich glaube, dass es auch so ein kulturelles Problem ist. Also in Deutschland ist da vielleicht noch ein Tick offener. Also ich glaube so, wenn du wirklich in anderen Ländern gehen, ist es noch schlimmer, wo die Frauenrechte und sowas sind. Aber es gibt auch einen zweiten Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt vergleichen wir mit anderen Leuten, aber auch mit sich selber zu vergleichen, finde ich, ist auch ein bisschen Tabuthema. Man sagt ja, vergleich dich nicht mit anderen, da kann ich selber einen Haken machen, mache ich nicht. Vergleich dich mit dich selbst, da mache ich es und mache auch den Fehler, oder was heißt ein Fehler? Also damit habe ich auch richtig ein Problem damit, dass ich halt an alte Leistungen nicht anknüpfe, obwohl ich so weiß, okay, hey, du hast die Sportart gewechselt und. Aber warum hast du mal die Sportart gewechselt? Vielleicht A, weil es dir Spaß macht, aber A, B, das schützt dich auch ein, damit du dir sagen kannst, ja, Dennis, unter 2,40 Marathon hast du schon geschafft, cool. Aber wahrscheinlich, dass du es nochmal machen wirst, ist bei 3% oder sowas. Und dann, was ist der einfache Weg? Ich wechsle die Sportart, quäle mich nicht so und sage, hey, ist ja normal, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe, weil ich jetzt 3 Sportarten auf einmal mache. Nebenbei, mir macht Triathlon auch Spaß und ich finde das auch geil. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, damit habe ich auch selbst zu kämpfen. Und auch jetzt, ich war ja 8 Wochen, 9 Wochen raus mit dem Laufen, obwohl es davor richtig gut lief. Und ich laufe hier eine 4,50, 5er und vom Puls alles okay, aber muskulär fühlt sich das immer noch wie auf rohen Eiern an. Und dann denke ich, gucke ich so, ja, Dennis, ey, das kann doch nicht sein, dass du dir hier einen Kampf machst, eine 4,30 zu laufen oder so und das bemühst du dich. Und vor 2, 3 Jahren oder sogar vor einem Jahr oder so war es noch so richtig simpel. Und es gibt bei mir Tage, wo ich wirklich gute Tage habe, wo ich sage, okay, akzeptiere ich. Ich weiß, ich komme aus einer Verletzung, bla bla blub. Kann einen Haken dran machen, ich bin happy, ich bin schmerzfrei. Sowas wie wir heute laufen. Aber es gibt auch Tage, wo ich sage, das kann auch morgen sein, dass ich laufe und sage, ey, scheiße, ey, wann fühlt sich das wieder gut an? Ey, es kann doch nicht wahr sein. Und dann guckst du und dann fängst du an, erstmal dich mit dich selber zu vergleichen und dann guckst du nochmal links und rechts neben dir. Und dann wird es halt Gefahr. Und das ist so wirklich, glaube ich, auch schon ein Tabuthema, aber es ist mehr, was Männer betrifft oder habe ich so das Gefühl. Also mich betrifft es. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ihr vergleicht euch nicht mit euch selbst, oder?
Doch, massiv. Also ich habe gerade ganz viel genickt, als du gesprochen hast. Ich gucke auch nicht so auf andere und andere Zeiten, weil ich denke so, das Thema hatten wir auch schon 5000 Mal. Jeder hat ja auch andere Voraussetzungen zu trainieren und sein Leben und ist in einer anderen Phase und hat andere, ne, auch gesundheitliche Voraussetzungen. Aber ich habe gerade auch sehr mit mir selber zu kämpfen, weil ich ja auch gerade aus einer langen Krankheitsphase rauskam. Ne? Corona hat komplett mich zerstört, hat mein Asthma total verschlimmert. Und ich krebs da jetzt in einer Long-Run-Pace mit einer 6,15 herum. Das ist unfassbar. Das bin ich sonst gelaufen bei über 35 Kilometer, bei 34 Grad. Deswegen, also, aber für mich ist das weniger tatsächlich lustigerweise ein Tabuthema. Ich thematisiere das auch auf Instagram und kriege ganz viele Rückmeldungen, dass sie sagen, boah, wie cool ist das mal, dass es jemand auch sagt, dass er die nicht mal die Leistung erbringt wie vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr.
Aber siehst du das viel bei Männern? Ich nämlich nicht. Tatsächlich, also
ich habe da noch nie so drauf geachtet, deswegen, ja, also es ist für mich kein großes Thema, deswegen habe ich es auch thematisiert oder erzähle es einfach von wegen, ey, das fällt mir gerade schwer, 15 Kilometer am Stück zu laufen. Ich bin letzten Sommer 72 Kilometer durch die Alpen gerannt. Wie kann das sein, dass mir jetzt 15 Kilometer flach schwer fallen? Das ist es eher und das habe ich thematisiert und wie viele mir dann geschrieben haben, boah, geil, dass du das erzählst, weil mir geht es genauso und keiner redet drüber und dann ist es mir erst bewusst geworden, dass es wirklich ganz wenige nur sagen.
Ich glaube, Männer sagen das nicht. Männer jammern nur beim Race, wie es scheiße dann lief. Ich hatte Bauchschmerzen, die suchen sich Ausreden und sowas. Mhm. Ja, das ist beim Race ist es voll oft, wie du sagst, ich kam in der Gruppe nicht weg, war winddoof, hatte Magenprobleme, alles solche Ausreden.
Schuh hat gedrückt.
Ja, genau, und schlecht geschlafen oder sowas. Aber so zu sagen, okay, ich bin einfach jetzt schlechter und zu akzeptieren, sagt keiner. Es sagt ja auch keiner, wenn du fragst, ja, eigentlich ist das doof, nach Zeiten zu fragen, aber bei Männern sagt ja einer, ja, was läufst du Marathon? Sagt ja nicht jeder gleich, ja, letztes Jahr bin ich eine 3,30 gelaufen beispielsweise. Man sagt immer gleich, ja, vor 7 Jahren bin ich mal eine 2,50 gelaufen. Also, obwohl das einfach jetzt null realistisch wäre. Und man versucht sich schon immer, sich als Bestes darzustellen und nie den aktuellen Ist-Zustand.
Ja, es ist schade, weil tatsächlich, wenn mich jemand fragt, und das passiert häufig, wenn ich neue Leute kennenlerne und erzähle, dass ich Marathon laufe, oh, wie schnell läufst du denn? Dann frage ich immer, möchtest du jetzt meine Bestzeit wissen oder möchtest du meine aktuelle Zeit wissen? Und dann kommt immer ein großer Guck, ich sage, ich kann meine Bestzeit kann ich sagen, aber das würde ich momentan nicht laufen. Momentan bin ich eher da und da. Ah, okay. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen an uns, das Narrativ zu ändern, ne?
Ja, so Tabuthema wäre dann ja in dem Fall im Prinzip, dass man sich nicht traut, über eventuellen Leistungsabfall zu sprechen oder damit darüber zu sprechen, dass man eben mit sich selbst vielleicht gerade nicht so zufrieden ist, mit sich selbst und seiner Leistung.
Ja.
Das ist dann eben genau das, warum man vielleicht eben ein Problem hat, wenn eine Frau einen überholt oder wenn es immer darum geht, so, ja, wie schnell bist du denn gerannt? Ich meine, da sind wir uns auch einig, dass das auch einfach eine dumme Frage ist, weil man auch erstmal sagen könnte, ja, okay, warum läufst du denn eigentlich gern Marathon? Warum machst du denn das? Also, was gibt dir denn das? Und nicht, wie schnell bist du da gerannt oder so?
Ja.
Also, das ist, wie du sagst, einfach immer noch so mit diesen Zeiten. Deshalb ist es halt voll geil, wenn man Ultra-Trails läuft, weil selbst wenn mich jemand fragt, wie schnell wart ihr dann? Und ich sage, 76 Stunden, kann der damit ja eh nichts anfangen.
Nee.
Genau, aber ich glaube, dass es prinzipiell einfach, würde ich jetzt so für mich, wenn ich jetzt euch beiden auch so zugehört habe, das so für mich mitnehmen, dass man offener darüber reden kann, dass man vielleicht auch gerade struggelt, dass man vielleicht nicht gerade so das Selbstbewusstsein hat, dass man, und ich meine, ich verstehe auch voll, wenn man immer richtig fit war und gut war und schnell war und dann baut man halt ab, weil man vielleicht auch mal krank war oder eine längere Pause hatte, dass einen das natürlich extrem am Selbstbewusstsein nagt. Wenn man merkt, so, ich kann eben nicht mehr so schnell rennen, wie ich es mal vor 5 Jahren konnte. Und dann läufst du auf einer Bahn und neben dir trainieren welche, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer für ein Geschlecht, die dich dann irgendwie überholen, dann fühlst du dich im Prinzip, die triggern dich ja in dem Moment und halten dir ja nur den Spiegel vor. Und du denkst dir dann nur so, ja, das hat ja weniger, das Problem ist ja die Person, die da schneller rennt, sondern du merkst, ich kann jetzt gar nicht mehr so schnell rennen. Vor 5 Jahren hätte ich auch so schnell rennen können. Jetzt überholen die mich aber plötzlich. Jetzt ist es auch noch eine Frau. Wie kann das sein? Also da kommen ja so ganz viele Unsicherheiten vor. Und darüber, glaube ich, redet einfach keiner. Also sagt ja keiner, ey Mädels, vorhin sorry, dass ich mich bei euch so reingehangen habe. So, was ja auch immer ein blödes Gefühl ist. Das kennen wir ja auch, wenn sich einer so in dich hinten reinhängt
und du
kriegst den nicht los. Und wenn man da offen reden will, so, ey Mädels, sorry, dass ich mich vorher so reingehängt habe, aber irgendwie hat mich das so getriggert und ich wollte irgendwie mir auch was beweisen, dann würde man sagen, ey, voll cool und mach dir gar keinen Stress und ne, so wie du bist, bist du voll okay. Aber da müsste man ja auch über seine Gefühle reden und über seine
Selbstreflexion ist eine Fähigkeit, die nicht jedem gehört.
So habe ich das jetzt interpretiert, ehrlich gesagt. Also interpretiere ich das für mich, wenn Menschen damit auch ein Problem haben, wenn ein anderer eben schneller ist oder dich überholt oder besser ist oder was auch
immer. Hat ja gar nichts mit dir zu tun.
Ist ja auch Typ Akzeptanz. Also ich habe mit Laufen habe ich da zum Beispiel, ich habe 3 Sportarten. Beim Schwimmen habe ich da 0,0 Probleme. Also Schwimmen war so, ich schwimme jetzt für meine Verhältnisse relativ viel und ich werde nicht definitiv schneller. Ich werde vielleicht ein bisschen sicherer im Wasser, ein bisschen entspannter. Aber ob ich da jetzt 2 Sekunden, 3 Sekunden schneller bin oder langsamer, ist mir total egal. Es ist wirklich so. Radfahren fühle ich mich gerade gut, aber beim Laufen triggert mich das sowas richtig. Also, wo ich weiß, ey, Dennis, es kann doch nicht wahr sein, dass du noch so, vor ein paar Jahren so gut warst, nicht mal vor ein paar Jahren, ein paar Monaten. Und das war so, wo ich mich identifiziert habe mit dem Laufsport, ne? Und das ist so, da fällt jemand oder dir fehlt dann selbst sozusagen, hey, wer bin ich denn? Aber wir gehen hier zu sehr eine Psycho-Folge rein. Aber
na, ich finde das ja sehr, sehr spannend, Dennis, weil wir beide ja ähnlich ticken, ne? Also wir sehen uns ja selber als Konkurrenz.
Also für mich war so, ja, klingt doof, ich war nie Profi und sowas und nie so schnell, aber Dennis, vorher kennst du dich ja vom Laufsport und das ist einer, der schon für einen, sag ich, normalen Läufer relativ fix Marathon läuft und das kann ich halt jetzt nicht mehr. Und das ist so, was mich total ärgert und das triggert mich richtig, aber das ist ja was mich triggert. Also, was im einen, was von außen vielleicht nicht wahrgenommen werden, weil die sagen, ey, Dennis, du läufst immer noch relativ schnell oder meine Eltern, ja, wir sind happy, dass du überhaupt 42 Kilometer konntest oder 10 Kilometer, whatever. Aber dieses Akzeptanzgefühl, das ist, damit arbeite ich und damit wird das ja auch, es wird ja auch nicht nächste Woche weg sein, es wird im Prozess sein, wenn ich vielleicht mal meine Altersklasse gewinne, dann könnte es sagen, kann ich vielleicht einen Frieden zumachen, aber es ist ein schwieriges Thema.
Da kann ich nur sagen, dass uns das aber allen mal so gehen wird, weil wir mit 50, 60, 70 nicht mehr die Leistung bringen werden, wie wir sie jetzt bringen. Deshalb muss man auch einfach mal sagen, okay, das ist einfach auch das Leben und ich weiß, es ist schwer, vor allem für dich, Dennis, aber ich sag's dir ja auch immer, mit 50 oder 60 oder wie alt auch du dann mal sein wirst, wirst du sowieso nicht mehr so schnell rennen.
Ja, also, ja, das sehe ich ja nicht ein. Ich sage, mit 40, 50 sehe ich auch nicht das Problem. Aber wenn ich sehe, dass man auch noch mit Mitte, Ende 30 noch besser werden kann, gibt es ja zig Beispiele.
Wenn ihr eine große Inspiration haben wollt über Leistung im Alter, empfehle ich euch sehr den zumindest Oscar-nominierten Film Nayet über die Schwimmerin, die noch mit weit über 60 von Kuba nach Florida geschwommen ist. Unfassbarer Film, basiert auf einer wahren Begebenheit. Also mit über 60 hat sie als allererster Mensch hat sie diese Distanz geschafft. So viel dazu.
Nee. Genau, das ist ja auch mein Ziel, dass ich mit 60 oder 70 noch sowas machen kann. Aber was schon so sein wird, dass ich mit 60, 70, nehme ich mal stark an, natürlich das nicht mehr in dieser Geschwindigkeit schaffe. Und darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass du jetzt nicht mit 60, 70 Marathon laufen kannst. Überhaupt nicht. Ich meine, wir sehen ja die Teilnehmer beim Ultra-Event und so. Und da gibt es ja genug Beispiele. Aber es ist einfach ein Fakt, dass du irgendwann eben nicht mehr so schnell rennen kannst. Und klar, wenn jemand mit 68 immer noch einen 3,40-Marathon rennt und diese Weltrekorde, das gibt's natürlich alles und das ist mega beeindruckend. Aber der ist halt, wo er jünger war, wahrscheinlich auch mal 2,30, 2,40 gerannt und ist jetzt sozusagen in seinen Augen ja eine Stunde langsamer, aber für seine Altersklasse ist er natürlich immer noch mega, mega schnell. Und man muss sich halt einfach dann, man muss halt sehen, okay, wie alt bin ich denn jetzt eigentlich? Was habe ich schon alles gemacht? Was habe ich vielleicht auch für Probleme gehabt, für Krankheiten, für Verletzungen? Und wie krass ist es, dass ich das überhaupt noch machen kann? Also mein Ziel ist ja auch, ich will einfach nur gesund bleiben und das machen. Und am Ende ist es mir dann wirklich auch scheißegal, ob ich einen Marathon in 4 Stunden, 5 Stunden oder 6 Stunden renne. Wenn ich mit 70 über ein Marathon-Ziel-Dings laufe, dann habe ich in meinem Leben alles erreicht. Wirklich, das ist so. Und klar, irgendwann wird bei mir wahrscheinlich auch der Punkt kommen, wo ich merke, okay, jetzt ist der Körper nicht mehr so krass leistungsfähig. Aber ich versuche mir jetzt schon immer zu sagen, es wird irgendwann passieren, dass sich der Körper verändert. Das ist einfach ein Fakt. Ich meine, das sagt dir auch dann deine Eltern, sagen dir, hey, weißt du, bis ich 49 war, sah ich immer noch so aus, wie ich aussehe. Und plötzlich habe ich mich einfach verändert, weil das ist einfach das Leben. Und das muss man halt annehmen. Und das ist halt auch mit der Leistung. Und dann muss man halt schauen, was kann ich in dem Alter noch machen? Also, und da kann ich nur sagen, sollte für jeden das Ziel sein, einfach gesund zu bleiben. Weil wenn du nicht gesund bist, kannst du gar nichts mehr machen. Dann liegst du rum, dann musst du ins Krankenhaus, dann musst du irgendwelche Therapien machen, dann musst du Medikamente nehmen und dann ist das kleinste Problem zu sagen, oh, ich bin aber mal 2,40 gerannt und ich traue der Sache nach, weil dann bist du froh, wenn du überhaupt rausgehen kannst. Und deshalb sind das, ich verstehe, dass das natürlich jetzt in dem Moment immer so leicht zu sagen ist, weil man ist ja gerade noch jung und fit und könnte noch mehr, aber so je früher man das irgendwie annimmt und sagt, mein Life-Goal ist es einfach fit zu bleiben und alles dafür zu tun und mich weniger damit seelisch zu belasten, dass meine Leistung jetzt abbaut, da kann man sich mal kurz drüber ärgern und sagen, ja, irgendwie ist das kacke, aber kann ich jetzt eh nicht ändern, Punkt, und sich auf die guten Sachen zu konzentrieren, glaube ich, gibt viel mehr Seelenfrieden und mehr Seelenfrieden bedeutet auch mehr körperliche Fitness.
Absolut richtig, Susi. Ich unterstreiche das. Wir atmen noch mal tief durch.
Ich hoffe,
Wir sind vollkommen dabei.
Ich hoffe, ich bin niemand auf den Schlips getreten mit meiner. Also, ihr habt das, glaube ich, verstanden, was ich meine. Hoffe ich. Also, ihr zwei jetzt.
Dem Spiel. Ja, das sowieso. Wir sind da doch völlig alle auf einem.
Ich will eigentlich nur sagen, macht euch nicht so verrückt. Ihr seid gut, wie ihr seid, alle. Auch du, Aileen, auch du, Dennis. Ja. Und das, was ihr macht, ist super. Ihr seid krass. Ihr gebt alles. Und macht euch dann nicht einfach so verrückt, weil es ist unser Hobby und das soll Spaß machen.
Amen.
Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Susi, für das Gespräch. Wir haben noch ganz, ganz viele weitere Tabuthemen. Ich würde sagen, wir machen irgendwann eine zweite Podcast-Folge dazu. Habt ihr noch Ideen über Tabuthemen, die wir jetzt vielleicht mal vergessen haben, dann schreibt sie gerne in die Spotify-Kommentare, schreibt sie über Instagram, schreibt sie über E-Mail, Post, Brieftaube, Facebook-Messenger vielleicht auch noch beim Schüler-VZ. Flaschenpost, Schüler-VZ sind wir, glaube ich, nicht mehr vertreten. Deswegen schreibt uns gerne, was wir nochmal besprechen sollen, welche Tabuthemen ihr noch seht. Bis dahin, adios, tschö, tschö und lasst es euch gut gehen.
Ciao, tschüss.
Ciao.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonnier diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.